Herzlich willkommen zur 46. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Es begrüßen euch die Dotti aus dem Süden und der Marco aus dem Norden. Servus Marco.
Moin Dotti.
Na, wie geht's dir, du alter Urlauber?
Och, mir geht das eigentlich wunderbar. Du. Wie du schon sagst, ich war jetzt im Urlaub, frisch erholt. Ja, war ein schöner Oktober. Anfang des Monats zum Lost Place Tour gewesen, Halle Leipzig, die Ecke, nach dem im Harz nochmal. Kann ich klagen. Jetzt steht wieder ein langes Wochenende vor der Tür. Dienstag ist ja dieser Reformationstag, da habe ich am Montag frei, den Brückentag. Mhm. Ich kann nicht klagen. Und du?
Uns geht's ähnlich. Wir sind auch mal wieder beim Cachen gewesen, weil das Wetter so herrlich war und wir uns mal ein bisschen Zeit freischaufeln konnten. Und auch bei uns steht jetzt ein verlängertes Wochenende vor der Tür. Wir haben auch freigenommen und wir werden dann Richtung Graz fahren und dort mal ein bisschen gucken, was geocache-mäßig so los ist dort.
Okay. Seid ihr von der letzten Folge mal nachgefragt mit eurem Virtuell schon weiter oder?
Wir sind gedanklich schon ein Stück weitergekommen, wobei ich jetzt ein bisschen in Zweifeln komme. Ich habe mir jetzt mal die Regeln nochmal ganz genau durchgelesen und
ich
kann leider jetzt nicht weiterreden, weil sonst müsst ihr spoilern.
Okay.
Das, was wir uns vorgestellt haben, was wir dort installieren wollen, das stößt bei mir so ein bisschen auf, weil ich denke, eigentlich könnte man das auch mitten auf dem Alexanderplatz in Berlin installieren und es würde auch niemanden auffallen, wenn man das richtig macht. Und es soll ja wirklich etwas sein, was man sonst irgendwo anders eben nicht vorfinden kann, weil man eben dort keine Dose legen kann.
Mhm.
Und deswegen, ja, müssen wir mal sehen, wie wir das umsetzen.
Okay.
Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, es bleibt spannend, ja.
Ja, genau.
Ich sag dich, nächsten Monat starte ich dich wieder.
Oh Gott, jeden Monat, ich weiß, ja. Ja, und bis dahin würde ich sagen, fangen wir mal wieder an mit einer neuen Episode und wie immer, erstmal mit den Kommentaren.
Ja. Dann fange ich mal an mit dem Packer, statt noch zu der letzten Folge von dem Led Zeppelin-Folge. Was geschrieben, und zwar hat er geschrieben, hallo zusammen, vor einiger Zeit bin ich auf deinen oder deinen Podcast gestoßen und dachte immer wieder, Moment, da will ich auch was dazu schreiben. Heute nehme ich mir mal die Zeit, nachdem ich auch die Kommentare oben gelesen habe. Also bezüglich Kosten von einem Mega-Event, was wird einem geboten für das Geld? Es wird ein Gelände zur Verfügung gestellt mit einer Infrastruktur. Ich weiß nur vom Mega in Frauenfeld, dass für das Gelände Miete gezahlt wurde. Dann kommen die Verkehrsdienste hinzu, eventuell Toiletten, Broschüren, eine Website muss gehostet und erstellt werden und all das kostet. Wenn ich mir dann noch die Arbeit vom Organisationskomitee vorstelle, welche über 2 Jahre gebraucht hat, Bewilligung eingeholt für Caches, Sponsoren gesucht, Sitzung mit Behörden und die machen das einfach so, dann zahle ich als Anerkennung sehr gerne einen Beitrag. Und vor langer Zeit habe ich auch mal einen Podcast mit dem Thema Geocheck angehört. Neben dem Platzhirschen gibt es für mich noch einen Tipp für einen kleinen, aber feinen Checker. www.gc-apps.com/geocheker. Das kannst du dann in die Shownotes mit reinnehmen.
Mhm.
Das Interessante daran ist, dass man nebst der klassischen Variante auch bei Multi Begriffe für einzelne Stationen checken kann. Oder aber der Checker nur mit Lösungen, Wörtern etc. gefüttert werden kann. Eine weitere Spielerei ist auch noch, dass man die nachfolgende Seite bedingt gestalten kann. Ein lieber Gruß von der anderen Sita Pakasch.
Mhm. Da habe ich mir mal angeguckt, diesen Link, den er uns geschickt hat, von diesem Geochecker. Ich bin mir nicht sicher, aber gab es da nicht mal eine Regel, dass Groundspeak keine externen Geochecker mehr erlaubt und dass sie nur noch solche Geochecker nehmen, die für sie geprüft worden sind von ihrer IT?
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ich habe mir mal erlaubt, da mal einen Reviewer anzuschreiben, allerdings jetzt erst kurz vor der Aufnahme hier und habe seitdem noch keine Antwort bekommen. Der wird ja auch genug zu tun haben zurzeit. Es ploppen ja ganz, ganz viele Caches um uns herum auf und ihn ja mal gefragt, ob er da irgendetwas weiß in der Richtung, aber bis jetzt habe ich noch keine Antwort gekriegt. Ich denke mal, das können wir vielleicht nächstes Mal in der nächsten Episode nochmal aufgreifen, weil das hat mich ganz gleich sofort angesprungen und ich habe mir gedacht, da gab es doch mal eine Regel, dass man nicht alles verwenden darf im Listing.
Hm. Und hast du noch keine Antwort gekriegt, oder? Das ist ja eine Frechheit.
Nee.
Ich dachte so, als Elite-Owner springt man gleich nach oben auf die Listen.
Dobi.
blinkt gleich so, genau. So zur Achtung, Elite Ona schreibt.
Genau, aber, richtig.
So, weiter.
Vielleicht kriegen wir ja noch Antwort und dann können wir nächstes Mal nochmal auf das Thema eingehen, ja. Weil das hat mich jetzt wirklich auch interessiert, was er da geschrieben hat.
Ja, normalerweise kennt man immer nur diese beiden Standarddinger, ne? Geochecker.com und diesen anderen da. Ich weiß gar nicht, wie ist der andere noch?
GC-Procheck, der hat doch auch die Erlaubnis. Die Jungs, genau. Aus Schweden haben doch damals die Erlaubnis gekriegt. Die waren doch auch in einem Interview im Headquarter-Podcast. Die dürfen ja wohl zusammenarbeiten mit Groundspeak. Und sonst war mir eigentlich keine andere Seite bekannt, die das auch darf. Aber das können wir sicherlich auch mal als Thema. Ja. Dann haben wir wenigstens ein Thema, wo uns doch jetzt die Themen ausgehen.
Genau. Notiert ihr das alles? Ich schreibe hier nicht mit.
Oh, du bist doch hier der Skriptmensch, Mensch. Okay, dann hat der Tokio-Nerd wieder geschrieben. Lachflash am frühen Morgen, danke Marco. Hallo meine lieben Qualitätspodcaster. Danke für die neue Episode, die mir das sonntägliche Aufwachen versüßt hat. Ich bin ja mal gespannt, was die Dotti und ihr Mister der Kescher Gemeinde präsentieren werden. Sieht so aus, als müsste ich dann nächstes Jahr mal Urlaub im Allgäu machen. Ich finde es gut, dass ihr die Frist nutzen und euch was Besonderes überlegen wollt. Für mich waren die letzten Geister und Webcams stets was Besonderes. Gerade bei Reisen an weiter entfernten Orten habe ich die immer als Highlight eingeplant. Jetzt haben zumindest die Geister ein bisschen an Reiz verloren, gibt ja wieder genug davon. Hier im Rheinland und Ruhrpott ploppt jede Woche was Neues auf, aber es war noch nichts dabei, was mich wirklich geflasht hätte. Ich habe davon gehört, dass schon Touren geplant werden, um 7 oder 10 Geister an einem Tag einzusammeln. Ihr sucht noch ein Thema? Wie wäre es mit nervigen Stalkern, die jeden Found kommentieren oder die ihre Freundeslisten durchsuchen, um zu schauen, wo sie am einfachsten eine Lösung für ein Rätsel abgreifen können? Das hat mir das Hobby zuletzt doch sehr madig gemacht. Servus, Tokio Nerd.
Hatten wir noch einen Themenvorschlag, ne?
Ja, ich habe dann mal ein bisschen überlegt, ob wir sowas Ähnliches haben. Ich muss ehrlich sagen, also im Freundeskreis kommt das bei uns garantiert nicht vor. Und sonst werde ich davon eigentlich auch nicht unbedingt behelligt. Also vielleicht können wir da nochmal Kontakt mit dem Tokio Nerd direkt aufnehmen. Und vielleicht hätte er ja sogar Lust, sich darüber mit uns zu unterhalten. Ja. Ich habe ehrlich gesagt solche Erfahrungen noch nicht gemacht. Und ich fände es ehrlich gesagt auch sehr grenzwertig, ob man sowas machen muss.
Ja, ob man nun stalken muss, aber aus Interesse habe ich teilweise auch mal geguckt bei anderen Leuten, was die denn gerade so gemacht haben und so, das muss ich ja ehrlich zugeben. Also.
Ja, das unterstreicht eigentlich Groundspeak auch noch und das machen sie ja mit ihrer Freundschaftsliste und so, fordern sie das ja geradezu heraus, dass man miteinander plant und sich abgleicht und schaut, welche Caches hast du schon und welche habe ich schon und so, das ist schon klar, aber das ist dann so extrem schwenkt und dass die Leute teilweise dann vielleicht sogar aggressiv vorgehen und fragen, gib mir mal, du hast diesen Mystery gelöst oder so, gib mir mal die Antworten dazu oder was weiß ich, was
sowas,
da passiert.
Sowas kenne ich auch nicht, ne?
Das wäre heftig, wenn es sowas gäbe, ja. Also vielleicht können wir da ja was deichseln. Vielleicht erklärt er sich ja dazu bereit, mit uns mal drüber zu sprechen. Das wäre wirklich toll. Was ich auch interessant finde, dass er gesagt hat, jetzt haben zumindest die Geister ein bisschen an Reiz verloren. Gibt es ja wieder genug davon. Das war ja auch dieses Thema, worüber wir gesprochen haben und wo ich dann mal so in den Raum gestellt habe. Wie ist das jetzt eigentlich? Da gab es doch bestimmt ein paar Leute, die haben alle Virtuals eingesammelt und jetzt knallt man ihnen plötzlich 4000 neue vor die Nase. Was löst das eigentlich aus? Damit unterstreicht er das ja eigentlich ein bisschen.
Ja. Nochmal zu deinem Stalken oder zu dem Stalk von Tokio. Du bist ja jetzt auch an Radio-User, bist du jetzt? Du bist ja weg vom Apfelfon, ne?
Ja.
Kennst du diese App Watch GeoFriends?
Noch nicht, ne. Also ich weiß, dass es sie gibt und ich habe es auch von Freunden schon gesehen,
genau,
aber
da kannst du nämlich die ganzen Bodies eingeben, die du hast und dann kannst du nämlich immer gucken, was die dazu gefunden haben, wenn du die beobachten willst. Also.
Und was habe ich davon?
Da hast du eigentlich gar nichts von. du kannst halt, ja, weiß ich nicht.
Okay.
Kannst halt mal gucken.
Also wenn man sich verabredet zur Geocaching-Tour.
Ja, oder wenn du mal interessante, ich habe zum Beispiel so ein paar zweiter Leute da drin, die auch viel Lost Place zum Beispiel machen. Und da die machen ja manchmal auch welche, die man denn nicht so kennt, die nicht schon 600 Favos haben und bekannt sind oder so. Und wenn du dann siehst, dass die am Wochenende, so wie dieses 3. Oktoberwochenende, waren ja nun viele wieder auf Lost Place Tours, dann guckst du da mal rein und guckst, ach, guck mal, da haben sie eingemacht, der ist bestimmt nicht schlecht. Und da habe ich mir so eine Liste, mache ich mir da und da schreibe ich die dann mal gleich rein, die GC-Codes, wenn man selber mal auf Tour will, dass man wieder was hat, so weißt du.
Hast du ein Handy an?
Ich habe ein Handy an, ja.
Ja, weil es reinstört.
Oha. Ich mach das Programm aus hier sofort. Zack.
Mach mal auf Flugmodus.
Zack, hab ich.
Prima. Danke.
Ja. So.
Und dann guckst du nach, was die Interessantes gemacht haben und schaust dir an, ob dir das auch gefallen würde.
Genau.
Okay.
Also viele sowas stimmen, was? Ich wollte dir nicht
sowas erfahren. Sowas erfahren wir eigentlich durch direkte Empfehlungen. Also wenn wieder Freunde von uns einen Cache gemacht haben und sagen, der war sensationell, dann wird das eigentlich in der Gruppe gepostet und dann heißt es, Mensch, das müsst ihr unbedingt anschauen. Aber dass ich dann auf die Idee käme, umgekehrt dem hinterher zu gucken, ich weiß es nicht.
Ja, also ich mache das zum Beispiel auch, wenn wir jetzt irgendwie auf einer Tour waren irgendwie. Und dann gucke ich nach dem nochmal in die Logs rein, ob zum Beispiel die Kollegen hier, Ralf, Patrick, Tanja, ob die alle gelockt haben, so, und lese ich mir den Logs nochmal durch, mit denen ich zusammen da war. Mhm. Und dann hast du ja manchmal auch Locker, die dann einen Tag nach dir da waren oder so, die schon irgendwas gelockt haben. Und die schreiben dann zum Beispiel auch, hier, Mensch, tolle Lost Place Tour gemacht, irgendwie bla bla bla. Dann klicke ich da bei denen auch nochmal rein und gucke, diese Lost Place Tour, was haben die für Dinger gemacht? Weil dann haben die auch noch wieder ein paar Multis, ein paar Mysteries. Mhm. Und so, ja, irgendwie stellt man sich da so eine Liste zusammen. Wir haben da bei GSAK so eine Datenbank halt. Und da schmeißen wir die Dinge dann immer rein. Und irgendeiner irgendwo was hört, Mensch, hier ist was, da ist was.
Mhm. Ja. Warum schaust du, was deine Mitcacher gelockt haben?
Interesse halber einfach. Also.
Wie sie das empfunden haben oder was sie da reinschreiben?
Was sie da reinschreiben. Ja, manchmal hast du ja auch das in welche, zum Beispiel bei dem einen Lost Place hatten wir noch ein anderes Team getroffen, die da auch nochmal reinschreiben. Ja, viele Grüße nochmal an dieser Stelle und so. Und das lese ich mir halt nochmal durch. Mhm.
Also ich habe früher mal so gemacht, wenn wir irgendwo cachen waren, dann habe ich den Cache dann erstmal auf die Watchlist gestellt, um einfach sicher zu gehen, dass nach uns alles in Ordnung war. Weil wenn dann irgendwas nicht in Ordnung war oder da jemand gemault hat, so zum Beispiel, keine Ahnung, Dose nicht richtig zugemacht oder sonst irgendwas, dann hat mich das dann schon beschäftigt und ich habe dann erstmal gesagt, das kann ja gar nicht sein, wir haben das richtig gemacht und was war denn da los? Und also ich habe dann immer darauf geachtet, dass nach uns die Caches alle in Ordnung sind. Das habe ich dann aber auch irgendwann abgestellt, weil ich dachte, mein Gott, ich kann ja nicht hell sehen und ich kann ja nichts dafür, wenn da jetzt irgendwas in der Zwischenzeit passiert ist. Ich weiß, dass ich alles richtig verschlossen habe und dann brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Und dann habe ich sie nicht mehr auf Watchlist gestellt, weil das macht auch Arbeit, das alles wieder dann zu löschen und zu gucken.
Ja. Ja, ich gucke schon Interesse halt. Oder wenn man in irgendeiner Station irgendwie ein Problem hatte und brauchte selber einen Telefonjoker irgendwie mal lesen, brauchten die nach uns auch einen Telefonjoker an der Stelle und so. Sowas mache ich schon.
Also. Ja, das geben doch die wenigsten zu. Da steht immer drin, was weiß ich, alles super gefunden und ich denke mir dann, das gibt's doch nicht. Wir haben stundenlang gesucht und waren nicht so clever wie die. Und hinterher hört man dann von anderen Ecken dann plötzlich, wir hatten da Probleme und da Probleme und da Probleme. Ach, das ist doch alles nicht wahr.
Du meinst, da steht nicht jeder zu, ne?
Nee, glaube ich nicht. Da wird schon viel beschönigt. Ja, dann lass uns weitermachen mit den Kommentaren.
Ja, ich bin dran, ne? Mit Oskar zu Fuß. Oskar zu Fuß hat geschrieben, hallo ihr zwei und vielen Dank für die neue Folge, die mich bei der Zugfahrt zur Arbeit unterhalten hat. Zu den Antworten kamen wieder viele neue Fragen dazu, aber ich habe ja einen Monat Zeit, darüber nachzudenken bzw. zu googeln. Eine Antwort hätte ich für euch. Denn wenn man mit der Maus über ein Souvenir fährt, erscheint rechts oben ein roter Punkt mit der Erklärung Remove the Souvenir. Ich erkenne leider noch niemanden, der drauf gedrückt hat. Zu virtuellen Diskussionen kann ich mir nur Marco anschließen. Thema durch, es wurde genug diskutiert. Ich finde es schön, dass es jetzt auch Caches an solchen Orten gibt, an denen sonst keine Caches möglich sind. Eine Belohnung kann ich allerdings nicht erkennen. Eher was fürs Ego. Die einen freuen sich drüber, andere wollen sie gar nicht und wir andere ärgern sich darüber, dass sie keinen bekommen haben. Ich kann mir jetzt bei jedem virtuell die Frage stellen, ist es ein Reviewer, ein Qualitätscache-Schläger oder ein Qualitätscache-legender Reviewer? Grüße und ein fröhliches Dosensuchen, jeder wie er mag, Oskar.
Genau. Ich würde sagen, bevor wir darauf eingehen, gehen wir gleich mal zum nächsten Kommentar und zum übernächsten, weil das baut jetzt aufeinander auf. Da hat zum Beispiel der Oboman, unser Christian, auf diesen Kommentar geantwortet. Danke, Oskar, für den Souvenir-Tipp. Ich habe es gleich mal am PC ausprobiert. Bei mir kommt kein roter Punkt, aber unter dem Souvenir gibt's ein Kreuzchen mit Hide This. Damit kann ich das Souvenir ausblenden, aber nicht löschen. Aber beim Testen kam mein Aha-Effekt. Klicke ich auf ein Bildchen, öffnet sich eine Seite, in der man ein wesentlich schöneres und aufwendigeres Bild erscheint. Zum Beispiel bei den Bundesländern. Das kannte ich noch nicht und dank deines Kommentars tat sich eine neue Welt auf. Liebe Grüße, Oboman.
Was der Oboman so alles entdeckt.
Der kleine Oboman entdeckt die Welt.
Ich musste natürlich so ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen hatte. Ich dachte, Mensch.
Ich auch. Uralte Sache, aber er hat es entdeckt.
Ja. So ist halt der Oboman.
Ja, aber so geht es mir auch öfters.
Ja. Na gut, wollen wir ihn nicht weiter ärgern, wir brauchen ihn noch. Ne?
Genau.
Ich mach dann mal gleich weiter mit der Silke, weil das passt ja auch wieder mit dazu. Und die Silke, ja, Silke steht hier gar nicht, mit der Lancelot steht hier. Hallo zusammen, ich habe auch den roten Punkt nicht gefunden zum Löschen des Souvenirs. Selbst beim Ausblenden habe ich Probleme. Jedes zweite Souvenir konnte ich nicht wegklicken, weil das Programm die Seite neu geladen haben wollte. Und nach dem neuen Laden waren die ausgeblendeten Souvenire wieder da. Ich habe es an zwei verschiedenen Tagen probiert, aber immer wieder das gleiche Problem gehabt. Dem Tipp von Dirk mit dem Tourist-Friendly-Attribut habe ich gleich mal in einem Cache mir eingefügt. Vielen Dank. An dem Attribut bin ich auch immer gut vorbeigestammt. In puncto Virtual Caches habe ich mal einen inzwischen 12 Stück gefunden, mal genauer angeschaut. Das sind alles noch sogenannte Grandfathered Caches. Bei 5 Caches musste noch zusätzlich Daten abgelesen werden, um eine Erlaubnis für den Log zu erhalten. Und bei den restlichen 7 war nur ein Foto erforderlich. Ansonsten bin ich ganz eurer Meinung. Ich finde es auch schade, dass diejenigen, die jetzt einen neuen virtuell legen durften oder noch dürfen, leider sich zu einem großen Teil nicht viel Mühe gegeben haben. Da finde ich den erzählten Urlaubscache in Linz schon eine schöne kleine Idee. Ich bin jedenfalls gespannt darauf, welchen Cache die Dotti mit dem Herz allerliebsten legt. Falls einer kommen sollte, muss ein bisschen Druck aufbauen. Eigentlich besteht jetzt eine Chance, an Stellen ein virtuell zu legen, wo ein physikalischer Cache einfach nicht möglich oder erlaubt ist. Diese Stellen sollten jetzt eigentlich mit Virtuals besetzt werden, aber selbst das wurde bisher kaum genutzt. Viele Grüße, Mini Lancelot.
Ja, zum Thema Souvenirs. Ja, es war auch eigentlich ein großes Feld, was man ausführlicher diskutieren könnte. Diesen roten Punkt, den habe ich auch nicht entdeckt. Bei mir ging es ähnlich wie beim Christian, dass man dieses Kreuz findet, halt also, bis.
Ich dachte, dass du die großen Bilder entdeckt hast.
Nee, ich habe schon das kleine Kreuz entdeckt.
Okay.
Bei uns war es damals so, die sind ja irgendwann, ich glaube, 2013 eingeführt worden, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sind ja gleich mal, ich glaube ein ganzer Monat, der August oder was das war, ist mal voll geklatscht worden. Da hat man jeden Tag ein Souvenir bekommen können. Lauter wunderbar hässliche Bildchen.
Das war der August mal irgendwie, ne?
Ja, genau. Und da haben wir gleich mal, wollten wir die nicht. Und dann haben sie das irgendwann mal eingeführt, dass man die ausblenden kann. Und seitdem haben wir das eigentlich genutzt. Wir haben wirklich den von dem August, ich weiß nicht mehr wie viel, ich weiß gar nicht, warum wir die überhaupt bekommen haben. Jedenfalls haben wir mehr als die Hälfte haben wir ausgeblendet von denen, die wir damals bekommen hatten. Und dadurch, dass dann so eine richtige Schwemme losgebrochen ist mit diesen blöden Souvenirs und ich die überhaupt nicht ausstehen kann, habe ich es dann irgendwann einfach sein lassen, weil ich kam mit dem Wegklicken überhaupt nicht mehr hinterher. Liebe Mini Lancelot, also bei mir funktioniert's. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht am Browser liegt. Was habe ich denn hier? Den Firefox und da funktioniert's einwandfrei. Ich kann draufklicken, es geht weg und auch nach dem Neustart ist das Ding immer noch ausgeblendet. Also ich habe damit keine Probleme und wüsste jetzt auch nicht, was das Problem bei dir da ist. Also vielleicht weiß ja einer unserer Hörer oder Hörerinnen da eine Lösung, warum das bei dir wieder erscheint. Wir haben sehr viele ausgeblendet. Hast du, du legst ja glaube ich auch keinen Wert auf Souvenirs, oder?
Nicht wirklich, ne.
Schaust du danach, blendest du sie aus, lässt du sie stehen, was machst du damit?
Ich lasse sie stehen, ich kümmere mich da gar nicht so wirklich weiter drum. Das Ganze am Anfang hatte ich auch nochmal, wenn es in diesen Geocaching-Day gab oder so, da hatte ich schon darauf geachtet, dass ich den Tag dann tatsächlich eine Dose lege. Und Tanja und ich sind auch damals noch dem NAP aufgesessen hier, von wegen dem August. Wir haben nämlich alle Souvenirs den Monat gelockt.
Mhm.
Oder jeden Tag eine Dose gesucht und ja.
Also ich weiß gar nicht, warum, wir haben auch alle. Ich glaube, wir haben, oder haben wir alle oder fehlt da? Nee, wir haben auch alle von dem Monat, aber ich habe die meisten ausgeblendet. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe ein paar stehen lassen, aber kann jetzt nicht nachvollziehen, warum ich einige stehen lassen habe und andere nicht. Keine Ahnung. Aber
die Frage ist ja noch, wenn du die ausblendest, wenn du auf Halt drückst, blendest du die nur bei dir aus oder sehen da die anderen, die auf deinem Profil gucken, die auch nicht?
Ich glaube, die anderen sehen das Ding dann auch nicht. Also ich gehe davon aus.
Aber wenn man das nur für sich selber ausblendet, macht das ja auch noch weniger Sinn eigentlich, ne?
Ja, genau. Man will ja auch nicht, dass die anderen es sehen. Hm. Hier zum Beispiel 29.03.2014 Maker Madness. Habe ich nie verstanden, was das soll. Das war irgendein Event, was wir durch Zufall an dem Tag besucht haben. Ging irgendwie Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war uns so was von Schnuppe, dieses komische Icon da. Also, nee, kann ich nicht mit anfangen. Aber immerhin, unsere Bundesländer, Rheinland-Pfalz, sie sehen ja alle gleich aus. Die haben ja dieses komische goldene DE auf grünem Hintergrund. Und wenn man die dann aufklickt, dann sieht man schöne Bildchen. Wunderbar. Traumhaft.
Ob er die alle durchgeklickt hat, als er das entdeckt hat? Ja, ne, oder?
Ja, bestimmt hat er die alle. Ja, was denkst denn du?
Ich schaue da mit großen Augen. Oh. Jetzt will er bestimmt noch alle Bundesländer haben, falls er die noch nicht hat. Vorher war ihm das egal, aber jetzt, wo er die großen Bilder entdeckt hat.
Und du glaubst, jetzt fährt er extra los und sammelt die? Nein, ja, das macht er nicht.
Macht auch so eine 24-Stunden-Doof-Tour oder was das war. Ne?
Genau, von den Kollegen von der
Cash-Frequenz.
Ja, genau, richtig. Hast du alle Bundesländer? Nee, du hast gesagt, Saarland fehlt dir, gell?
Saarland und Hessen fehlen mir. Hessen bin ich ja nun schon, ja, als wir auf dem Weg ins Allgäu waren, eigentlich durchgefahren ein Stück. Da hätte ich eigentlich mal einen Rastplatz ansteuern können. Mhm. Aber irgendwie,
Ich weiß gar nicht, ob es fürs Österreich auch Bundesländer gibt, weil uns fehlt noch die Steiermark und die würden wir ja dann nächstes Wochenende einsammeln können. Dann hätten wir nämlich auch alle Bundesländer von Österreich.
Gibt es da auch Souvenirs für Österreich, für die Bundesländer?
Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Also ich sehe jetzt nur mal für Deutschland. Ich sehe kein Vorarlberg, ich sehe Österreich, ja, aber Vorarlberg sehe ich nicht, Tirol sehe ich nicht. Nee, die haben keine.
Es gibt nur allgemein Österreich, ne?
Aber ist eigentlich nicht fair, oder? Warum haben wir unsere Bundesländer und die Österreicher nicht? Und in der Schweiz müsste es ja Kantone geben.
Ja, ich weiß nicht, wie das läuft. Wer das irgendwie beantragt bei GSC oder so, von den Ländern, Reviewern?
Nee, da gibt es eine eigene Abteilung bei Groundspeak, die da solche Sachen da entwerfen. Und sie haben ja damals auch schon gesagt, dass sie sich sehr viel Mühe geben und auch die örtlichen Reviewer fragen, was denn Besonderes dort zu sehen gibt, um das eben in diese Icons mit einzubauen, diese Souvenirs. Und dass das eben ihre Zeit braucht. Und nach werden sie ja alle nachfolgen. Aber ob die auch schon auf die Idee gekommen sind, auch bitteschön die österreichischen Bundesländer mit Icons zu füllen, mit Souvenirs, sollte man vielleicht mal fragen, vorschlagen.
Ja, hast du noch ein paar mehr Bilder, die du ausblenden
kannst. Genau, die ich ausblenden kann, richtig. Okay,
ja.
Gut. Dann würde ich sagen, sind wir damit gut.
Damit sind wir durch, ja.
Gut durch, richtig. Ja, wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, uns gehen so langsam die Themen aus und deswegen bitten wir da ein bisschen um Mithilfe. Vielleicht könnt ihr uns da draußen ein paar Vorschläge bringen. Wir haben uns jetzt heute mal, oder besser gesagt, ich habe es ausgedacht, also wenn es schief geht, dann bitte die Reklamation an mich, das Thema gutes Benehmen bzw. Netiquett. Mir ist nämlich Folgendes aufgefallen, wir waren demnächst wieder beim Cachen unterwegs, haben einen Paddling gefunden, dort das Logbuch, so einen Logstreifen rausgeholt, haben den aufgemacht und wollten uns darin verewigen und haben festgestellt, dass da ein Streifen mit ungefähr, was waren es, 8 Felder, 10 Felder, wie viel da drauf sind auf einer Seite, war nur mit 3 Logs gefüllt. Und das Problem war in dem Moment, dass nämlich 5 dieser Felder mit 2 Stempeln zugestempelt waren. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Also jetzt gar nicht mal, dass ich mich da jetzt nicht mehr eintragen kann, weil mir ist das wurscht. Ich schreibe auch in die kleinste Ecke noch rein. Aber als Owner von diesem Cache, der dann nach kurzer Zeit schon wieder die Meldung kriegt, das Logbuch ist voll und der muss dann rausgehen und sein Logbuch erneuern und stellt dann fest, dass er für das Logbuch 3,50 bezahlt hat oder was es auch immer kostet und es schon wieder vollgestempelt ist und die Leute nicht eng und klein geschrieben haben, denke ich doch, das ist ärgerlich.
Ja, wenn man einfach wild drauf rumstempelt schon, ja.
Muss sowas sein? Also ich meine, Stempel hin oder her, wir haben überhaupt keinen, weil wir den Sinn dahinter nicht so ganz verstehen und vor allem, weil der sich ja auch, der ist ja meist wasserlöslich und, ja genau. Ich weiß, dass du einen hast. Aber der ist eben wasserlöslich und wenn das Logbuch mal nass wird, dann ist dein Stempel nämlich weg und mein Kugelschreiberstrich, der ist noch da. Ja, weil ich nämlich einen wasserfesten Kugelschreiber habe.
Wasserfesten Kugelschreiber.
Aber gerade bei so kleinen Logbüchern muss es da sein, dass man den verwendet, den Stempel?
Man muss es können. Also ich kann auch in Nano abstempeln.
Was für eine Größe hast du? Hast du so einen runden oder hast du so einen kleinen mit Datum? Kleinen
Ovalen, aber ohne Datum. Aber, ach so, aber genau in der Mitte steht hier Bird Spider und Tanja und ich zusammen, Bird Spider 26 okay. und Skalar 25.
Okay.
Und genau in der Mitte ist die Schrift, dann kommen halt außen die Symbole nicht, sondern wirklich nur die Schrift. Das klappt genauso rein, also mit diesen kleinen Dingern.
Okay, und das machst du dann auch im richtigen Format, Hochformat, damit das reinpasst also und über 30 Zeilen geht? Nano ist jetzt mal
ohne Scheiß, machen wir normalerweise mit dem Kugelschreiber, wenn wir einen dabei haben.
Okay.
Mhm. Aber so andere kleinere Logbücher stempeln wir eigentlich schon in der Regel, ja. Und manchmal ist das tatsächlich so, dass das ein bisschen über ein Feld auch hinübergeht, ne?
Mhm.
Aber, ja.
Fass dich jetzt mal mit dem Finger mit an die Nase. Und beim nächsten Mal denkst du an mich, dass ich dann schimpfe.
Ja.
Jetzt stell dir doch mal, ich meine, du hast vermutlich nur größere Dosen, oder? Bei dir versteckt. Oder
ja,
hast du auch ein Nano irgendwo? Nee,
ich hab keine Ahnung. Nee.
Du hast keine große Dosen.
Ja.
Ja, gut, das ist natürlich noch die bessere Idee, wenn man das so macht. Aber manchmal geht's eben nicht. Dann passt eben nur ein Paddling irgendwo hin. Und dann ist es, finde ich, das schon blöd irgendwie, wenn das dann so ist. Ja, und weil mich das so geärgert hat, habe ich, wie gesagt, das Thema jetzt mal auf dem Ding gebracht und möchte auch mal so über, ja, was stört dich so, wenn du irgendwo mal was gefunden hast oder wo du dich drüber ärgerst, was nicht sein müsste, wenn man ein bisschen nachdenkt. Kennst du da was?
Ja, also was mich stört, sind so diese Dosen, wo dann halt nicht wieder richtig zugemacht werden oder dass da dann Wasser reinkommt und sowas. Sowas finde ich immer schade irgendwie, weil dann ist das Logbuch nass und alles, was da drin ist, wird nass und schimmelig und so weiter und oder einfach nicht richtig versteckt wieder, sondern einfach nur, ja, einfach daneben schmeißen, neben das Versteck und sowas. Das finde ich, sowas finde ich blöde. Und das hat man ja oft.
Warum passiert sowas?
Ja, ich weiß nicht, das hat man ja oft, dass man irgendwie einen Cache, der einen schon ins Auge springt, weil er einfach nicht wieder so versteckt worden ist. Und man sieht, wie er versteckt war, weil da ein Stück Holz vorliegt oder irgendwie sowas, ne?
Ja, aber was ist das? Ist das Schusslichkeit? Ist das Unaufmerksamkeit? Ist das mit Absicht? Ist das, weil man es eilig hat und schnell zum nächsten will? Oder warum macht man sowas?
Ich weiß nicht, ob die Leute denken so, ich stehe drin, nach mir die Sintflut. Ich weiß es nicht.
Wenn man einen eigenen Cache hat, will man doch das Gleiche auch nicht, dass einem das mit der eigenen Dose passiert. Warum macht man es dann umgekehrt?
Ja. Naja, sowas mache ich nicht. Ich stempel zwar, aber.
Sowas machst du nicht. Aber Dosen, also weißt du darauf keine Antwort, warum das so ist.
Nee, Dosen verlasse ich eigentlich, glaube ich, auch vernünftig, so wie ich sie vorgefunden habe. Und bin dazu auch kein besser Verstecker, aber wenn ich teilweise sehe, dass das nicht so versteckt war, wie es hätte sein sollen, dann verstecke ich das wieder so.
Ja, siehst du, das wäre genau das Gegenteil, ein besser Verstecker, der dann auch noch denkt, ich mache das noch besser, als das vorher war. Ja, das.
Und noch einen Stock vor, noch ein bisschen Moos vor.
Ne? Ja, ja, noch ein bisschen Gras drüber. Aber das muss ich ehrlich sagen, das passiert uns selten. Also sowas haben wir selten, dass das passiert. Aber umgekehrt eher, dass wir irgendwie, wie du gerade gesagt hast, eine Dose, die nicht richtig zugemacht worden ist, gerade bei so einem Schraubverschluss, passiert es ja mal schnell. Mhm. Und dann sage ich halt auch, da hat der Owner eine Mitverantwortung, dass er eigentlich diese Lock-and-Lock-Dosen vielleicht kauft, die gibt es ja jetzt auch bei QVC Werksverkauf, zum Beispiel in Düsseldorf, keine Ahnung, oder sonst irgendwo gibt es die ja ganz günstig, dass man lieber so eine Dose nimmt als so ein, was weiß ich, was machen wir denn, Kaugummi-Döschen, so ein Schraubverschluss. Gott, ja. Ist A, nicht wasserdicht und B, kann dann natürlich passieren, dass man es nicht genau gerade drauf dreht. Mhm. Aber auch dann gebe ich mir doch Mühe und schaue, dass das richtig zugeht. Was hältst du von Plastiktüten?
Oh Gott, Zipbeutel, wo die Logbücher drin sind, da ganz schrecklich.
Zum Beispiel?
Ganz schrecklich. Also das finde ich total. Die haben den Cashbehälter, die nicht wirklich wasserdicht sind und nehmen dann so einen Zipbeutel, stecken das Logbuch da rein. Und der Beutel ist ja in der Regel als 90% ist ja auch kaputt. Und ja, also nee, das finde ich, gehört da irgendwie nicht hin, weiß nicht. Da muss man sich eine andere Dose suchen, die nicht wasserdicht ist.
Denke ich auch, ja. Gibt es das bei euch oft sowas?
Ja, relativ oft, ja. Und ich kenne auch einen Cacher hier, der damals Tüten weggeschmissen hat, der die Logbücher rausgenommen hat aus diesen Plastikdingern, gesagt hat, die gehören nicht in die Dose und hat die weggeschmissen. Also eingesammelt, mitgenommen und dann zu Hause weggeschmissen. Ob man das dann wieder so machen muss, ob man da die Polizei spielen muss, weiß ich nun auch nicht, aber er hat sich halt immer dran gestört, wenn er eine Dose aufmachte und dann das eine Dose, die eigentlich wasserdicht ist, dennoch so ein Zipbeutel und da das Logbuch drin. Aber wie gesagt,
Ach, jetzt verstehe ich's. Also das Logbuch war in der Plastiktüte und die Plastiktüte war in der Dose drin.
Genau.
Also nicht umgekehrt, das kenne ich von unseren früheren Zeiten.
Das gibt es teilweise auch, dass Dosen in der Tüte drin liegen. Genau. Das gibt's auch.
Ja. Und das ist richtig eklig, weil dann kommen da Schnecken und Zeug rein und das wird richtig, boah.
Ja.
Da kraucht ja alles dann drin und Tausendfüßler und so ein Kram. Nee.
Ja. Nee, aber weiß nicht. Also ich würde jetzt nichts dran ändern, wenn ich sowas vorfinde, ist das so ein. Aber ich würde jetzt nicht da irgendwelche Tüten wegnehmen und wegschmeißen oder so.
Mhm. Würdest du dann im Log irgendwas reinschreiben, dass du das nicht in Ordnung findest oder sowas? Auch nicht, oder?
Auch nicht, glaube ich nicht, ne.
Also auch da nicht den Besserwisser spielen?
Nee.
Und irgendwas sagen?
Nö, glaube ich, nee. Also nicht mehr zumindest, glaube ich nicht.
Mhm.
Ich habe auch öfter schon mal, damals hatte ich auch öfter mal geschrieben, hier Logbuch ist nass, muss getauscht werden. Das mache ich auch schon meistens gar nicht mehr irgendwie. Weiß nicht. Da müsstest du ja für jeden Cache da dann wieder Notizen machen irgendwie und kommst dann nach Hause, weiß gar nicht mehr, welcher das jetzt genau war und auch.
Mhm. Hm. Machst du die Notizen nicht gleich, wenn du im Gerät loggst, dann kannst du doch irgendeine Notiz mit reinschreiben, wenn du ein Logbuch machen, hast oder so. Ja. Machst du nicht, oder?
Mach ich nicht, nee. Mhm. Hat man zwar die Möglichkeit, die Funktion aber im Garmin da, aber nutze ich irgendwie nicht.
Was ich die Woche auch gesehen habe, durch Zufall, ich bin auf Videos gestoßen auf YouTube, wo eine ganze Serie von tollen Caches detailliert gezeigt werden. Das ist ja eine Art von Spoilern. Also Spoilern kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen, wenn man zum Beispiel im Log irgendwas schreibt, das hat ja dann der Owner noch im Griff und kann dann noch löschen. Man kann natürlich auch spoilern, indem man anderen Leuten auf dem Events irgendwelche Finals verrät oder was da vorzufinden ist. Kann man ja auch nicht unterbinden. Mhm. Aber ich fand das mit den Videofilmen ehrlich gesagt nicht so toll. Wobei ich Leute kenne, die wirklich solche Filme auch mögen, um sich einfach Appetit zu machen. Ich weiß es nicht. Als Owner möchte ich das nicht unbedingt haben.
Hm.
Und jetzt als Cacher auch nicht, weil ich mich gerne überraschen lasse und unvoreingenommen irgendeinen Cache suchen gehe. Aber als Owner muss ich ehrlich sagen, da wäre ich glaube so richtig stinkig, wenn ich sowas sehen würde.
Ja, das muss nicht sein. Vor allem, wie du sagst, im Detail ja noch irgendwas verraten und zeigen und so. Das muss wirklich nicht sein, ne?
Weil der ganze Spaß, also ich will jetzt natürlich das jetzt nicht genau an dieser Stelle auch machen und erzählen, was ich in den Videos gesehen habe. Aber es war wirklich so, dass du komplett die ganze Handlung, die ganze Bastelarbeit gesehen hast. Und ich weiß es nicht, ob das auch mit den Ownern dann abgesprochen ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn es so wäre, natürlich alles in Ordnung und gut, wenn es so sein soll. Ist ja auch eine gewisse Art von Werbung und die Leute kommen ja dann erst recht hin und wollen das dann auch machen, tun, was sie dort gesehen haben im Video. Aber wenn der Owner das nicht weiß, finde ich das ziemlich blöd. Kann man dagegen vorgehen? Kann man da irgendwas außer den Videoeinsteller anschreiben? Kann man ja nicht viel machen. Man kann ja das auf YouTube nicht löschen lassen wegen, keine Ahnung, unanständiger Sachen geht ja nicht.
Was war denn das für ein Cache mit unanständigen Sachen?
Nee. So als Beispiel, du kannst ja nicht jetzt auf YouTube schreiben, das Video muss gelöscht werden, das ist irgendwas, so, das ist was so. Verboten ist, kannst du ja nicht machen.
Nee.
Du hast ja kein Argument dafür, dass das Video gelöscht werden soll.
Ich glaube auch gar nicht, dass viele Owner da groß Lust haben. Wenn du einen guten Cache hast, kommen die Leute von alleine irgendwann, da brauchst du keine YouTube-Videos, glaube ich. Das war damals genauso. Es gibt ja diese Geocaching-Zeitung, die mir diesen Cache des Monats irgendwie rausbringt, irgendwie.
Mhm.
Und da kannte ich auch einen Cacher aus Hamburg, der auch richtig wütend war, weil die seinen Cache als Cache des Monats vorgeschlagen hatten. Weil die Dinger dann natürlich überlaufen werden, wenn die in so einer Zeitung stehen, ne? Dann hast du erstmal einen richtigen Run auf die Dinger. Und dann kommt wirklich jeder Hein blöd kommt an, der die Zeitung liest irgendwie und tüdelt dann deinen Dosen rum, ne?
Okay. Werden die gar nicht um Erlaubnis gefragt? Werden die nicht angeschrieben?
Ich glaube nicht. Also zumindest hat er das damals so gesagt, dass er da plötzlich drin stand, irgendwie selber so ein bisschen erschrocken war.
Also ich weiß es ja zum Beispiel von besserverstecker.de oder org, weiß ich jetzt nicht, welche Endung da dran ist. Also jedenfalls Besserverstecker, die hatten uns damals angeschrieben und haben gesagt, euer Cache ist vorgeschlagen worden, ihr könnt das jetzt diesen Button da einfügen und wenn ihr das wollt, ihr werdet dann bei uns gelistet. So, und dann konnten wir dem widersprechen und sagen, nee, wollen wir nicht oder ja, ist in Ordnung, passt alles. Mhm. Und das finde ich dann in Ordnung, aber einfach nur so einfach mal einen Cache rausgreifen, das finde ich dann auch nicht in Ordnung.
Also das haben die hier bei diesem Hamburg Cache des Jahres irgendwie. Die machen für jede Kategorie Cache des Jahres irgendwie jedes Jahr. Und da ist es, glaube ich, auch so, dass die Geocacher Vorschläge machen können, wen sie vorschlagen als Cache des Jahres. Und dann werden die dann auch gefragt, ob die denn überhaupt das mitmachen wollen. Und dann kriegen die auch so ein Banner für ihr Listing, was sie dann einbinden können. Hier Vorschlag zum Cache des Jahres 2017 oder sowas, Tradi. Und dann ist es auch in Ordnung, denke ich.
Warst du schon mal bei so einer Wahl dabei?
Nee. War ich noch nicht.
Wie ist das, wenn du losgehst und unterwegs bei einem Cache andere Cacher triffst oder ja, du siehst ganz deutlich, die laufen da rum und suchen irgendwas oder so. Wie gehst du denn vor?
Boah, unterschiedlich. Kommt an, was für ein Cache ich da mache. Also wenn ich da so einen normalen Tradi, denke ich, mache, würde ich mich, glaube ich, unauffällig verhalten und warten, bis die weiterziehen. Also würde ich jetzt nicht offensiv auf die zustürmen und sagen, Mensch, ihr sucht hier auch irgendwas. Bei anderen Sachen, wo man dann länger dann Multi macht oder so, wo man sich dann doch bei der nächsten Station wieder über den Weg läuft oder so auf so einem Lost Place zum Beispiel, ist das ja meistens so, da ist man dann mehrere Stunden meistens auf einem Platz und man trifft das andere Team immer wieder. Und da ist das dann schon so, dass wir dann nochmal sagen, Mensch, und ein bisschen uns austauschen mit den Kurzschnacken, ihr seid ja auch klargekommen, hier habt ihr bei der Station Probleme gehabt oder so. Das machen wir dann schon, aber so bei so einem normalen, wenn ich jetzt so eine Waldrunde oder irgendwie sowas mache oder so, oder man Tradi irgendwo sucht, dass ich da jetzt einen anderen offensiv anspreche, großartig, bin ich eigentlich nicht der Typ. Also ich bin da eher so ein bisschen defensiver dann.
Und wenn du die Leute bei diesem Multi ansprichst, wie reagieren die dann? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ach, eigentlich macht man eigentlich nur gute Erfahrungen. Du hast immer mal wieder so ein paar Leute dabei, die dann, wo du dann merkst, die wollen gar nicht reden oder so, aber dann lässt man es halt, ne?
Okay.
Also unterschiedlich, also aber meistens positiv. Also.
Echt? Also ja. Ich hätte jetzt eher gesagt umgekehrt, so keine Ahnung, 80%, dass die dann erstmal vom Kopf gestoßen sind. Wobei wir in letzter Zeit auch sehr viele Neucacher getroffen haben, die dann vielleicht so sogar uns zum ersten Mal an einem Cache andere Cacher sehen, könnte ich mir vorstellen. Und auch so, dass dann also eher das Negative, dass sie einen immer so angucken und nichts mit einem zu tun haben wollen und sich dann wegdrehen und wir dann merken, okay, die wollen ihre Ruhe haben, dann lassen wir sie eben in Ruhe und dann ziehen wir uns auch zurück und machen eben nichts mehr. Aber es wundert uns dann doch immer, dass es eher abweisend ist.
Aber ihr gebt euch dann als Cacher zu erkennen, oder?
Ja, klar. Halt die typische Frage, sucht ihr zufällig das Gleiche wie wir? Oha. Seid ihr auch Geocacher?
Meine Parkplatzfrage. Suchst du das Gleiche wie ich? Nein.
Naja, wir sagen dann schon, seid ihr auch Geocacher. Und und dann haben wir eigentlich noch nicht so viele gute Erfahrungen damit gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also, seitdem sind wir dann eher zurückhaltend und halten uns ein bisschen in Entfernung und ja. Wie du gerade gesagt
hast. Das
sagte
ich schon, dass ich so, wie ich von sagte, wenn man in den Logs mal liest, das sind tatsächlich doch viele aus Schreiben. Und noch schönen Gruß an das Team aus Schleswig-Holstein oder so. Und Ich meine, wir sind ja auch nette Menschen, wenn man uns sieht, ne? Dann ist man uns wohlgesonnen, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber.
Ja, offensichtlich nicht. Habe ich halt nicht mein bezauberndstes Lächeln aufgesetzt, sondern nur mein zweitbezauberndstes Lächeln. Nein, da muss ich noch dran üben.
Aber ich finde es lustig, wie erfinderisch einige Geocacher werden, wenn die unauffällig sein wollen. Das ist auch mal lustig, finde ich, wenn man die dann so beobachtet, wie sie dann ganz unauffällig da irgendwo rumkreisen oder plötzlich anfangen, mit ihrem Garmin zu telefonieren und sowas. Das
ist, echt?
Ja, das haben wir auch schon gehabt. Da habe ich ihn dann über den Zahn gezogen. Ich sage, Kollege, ich kann mit meinem Garmin nicht telefonieren. Und dann hat er das dann geschnallt. Aber echt, tut so, als wenn er dann eine Nummer eingibt und hält sich das Ding ans Ohr.
Ey, das ist mal gut. Nicht schlecht eigentlich. Das ist uns jetzt noch nicht passiert, dass ich da einer. Im Gegenteil, ich habe auch so immer eher das Gefühl, dass die in so eine Schockstarre verfallen und sich gar nicht mehr bewegen, teilweise noch die Dose in der Hand und noch am Locken sind und wir kommen da mitten im Wald auf sie zu, irgendwo im Gestrüpp und ich weiß auch nicht, keine Ahnung, vielleicht machen wir wirklich so einen erschreckenden Eindruck, ich weiß es nicht. Meistens sieht man sie ja schon, wenn sie vorne am gleichen Ausgangspunkt stehen wie wir. Und dass da irgendwo ein Parkplatz ist und dann siehst du schon anhand des Autos mit irgendwelchen Listings, die auf dem Beifahrersitz liegen oder keine Ahnung.
Reisekäfer dran. Ne?
Ja, genau, der Travelbug hinten drauf, dann erkennt man sie ja schon von Weitem eigentlich und dann kann man sich ja schon darauf vorbereiten, dass man die vielleicht einholt. Apropos, das, was wir auch immer wieder mal erleben, Kescher, die da kreuz und quer irgendwo stehen, weil sie mal schnell zu einem Tradi laufen und dann teilweise irgendwelche Einfahrten zuparken oder ja, auf irgendwelchen Waldwegen, wo sie eigentlich nicht rein dürften. Ist das die gute englische Art oder lieber nicht?
Nee, das muss nicht sein. Also man muss keine Waldwege im Auto reinfahren, wo man nicht reinfahren darf.
Ne. Kennst du das?
Ich kenne da jemanden, der auch diesen Podcast, glaube ich, hört, der, wo ich auf dem Beifahrersitz schon saß und ich schon durch Wälder gefahren bin und wir uns da festgefahren haben und Steine aus dem Bahngleis holen mussten, unter die Räder legen, damit wir da überhaupt irgendwie wieder annähernd rauskamen und so. So was habe ich schon mitgemacht, so eine wilde Nachttouren. So nachts
aber er hat
mit dem Auto
natürlich
im Wald Radis sammeln. Ja.
Ja, aber er hat das Schild hinten dran, Förster, oder?
nee.
Nicht.
Aber ja, es gibt halt Leute, die meinen, sie haben Allrad und dann kann man auch alles mit dem Auto abfahren. Aber wer jetzt nachher, dann kann ich wieder drüber lachen. Aber den Abend fand ich das nicht so richtig lustig, wo wir da echt im tiefsten Schlamm mitten im Wald hingen da. Und oh. Aber falls er das hört, er wird sich jetzt erinnern daran. Mhm.
Aber dann bist du auch nicht konsequent und steigst aus, gell?
Nee.
Also ich auch nicht. Also wenn ich mit Fremden unterwegs bin, mache ich das auch nicht. Mit meinem Herzallerliebsten, da gibt es eine Strandpauke. Da würde ich aussteigen, da gibt es eine Strandpauke. Ich fahre nicht weiter, lass mich aussteigen. Aber wenn ich mit anderen dabei bin, bin ich kuschig auch immer und dann lasse ich es auch sein. Aber ich finde es nicht in Ordnung und ich richte mich halt dann danach und fahre dann, gehe mit denen halt dann irgendwann nicht mehr cashen, wenn das öfters vorkommt. Weil das ist einfach nicht meine Art, es zu spielen. Wobei ich auch ein Schisser bin. Vielleicht wäre es gar nicht so schlimm. Also ich kenne Regionen in Deutschland, wo das alles gar nicht so wild ist und wo wir auch schon gehört haben von anderen Cachern, dass die Bauern das gar nicht so wild finden und aber es kommt halt immer drauf an. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen und da ärgert sich ein Bauer drüber über diese Autofahrer, die da aus welchen Gründen auch immer in den Wald reinpreschen. Und wenn sie dann mal nachgehakt wird, warum fahrt ihr dorthin? Ja, da hinten ist ein Geocache, dann fällt das natürlich auch auf uns zurück.
Klar. Ja, das muss nicht sein. Also ich finde, wo du dran steht, hier nur für Forstfahrzeuge oder landwirtschaftlichen Verkehr frei, muss man nicht unbedingt mit dem Auto reinfahren.
Ja, davon abgesehen, dass es verboten ist, einfach verboten. Aber da würde ja nie jemand stehen und mit dem Strafzettel winken oder so.
Aber ich habe ja auch letztens auf dem Event eine Geschichte gehört, dass auch die Polizei nachts mit Blaulicht in den Wald fährt, wo welche am Nachtcachen waren, die sich dann erstmal versteckt haben. Der Polizeiwagen immer dichter durch den Wald kam mit Blaulicht. Und ja, der eine sich dann erkenntlich gezeigt hat, raus aus dem Gebüsch, offensiv hin zum Polizeiwagen. Und was sitzt da drinne? Ein bekannter Geocacher, der Polizist ist und gehört hat, dass die nachts den Nachtcache machen und die einfach mal so ein bisschen überraschen wollte. So. Ist auch eine nette Nummer, aber ob der das denn so darf, weiß ich auch nicht.
Na, mit Blaulicht, das ist ja dann, glaube ich, irgendwie Amtsanmaßung ist es nicht, wie heißt das? Wenn man gar nicht im Einsatz ist, aber trotzdem Blaulicht fährt.
So eine ganz lustige Geschichte eigentlich, ne? Aber guckst du doch erstmal blöde, wenn du Nachtcache im Wald machst, mit Marc kommt da Blaulicht angefahren.
Ja.
Und dann versteckst du dich und du merkst, der kommt immer dichter irgendwie und so. Dann, So nach dem Motto, der sucht uns, der sucht keinen anderen, der sucht genau uns. Alle Taschenlampen schnell aus, alle hinknien und
Da wird mir auch das Herz in den Hosen rutschen, ja.
Ja, wohl letztendlich, was soll die Polizei von einem wollen, ne? Wenn man Nachtcache im Wald macht, letztendlich, wenn man sich nichts schuld lassen hat, kommen, dann, was wollen die denn?
Ja.
Natürlich ist das so, das würde ich wahrscheinlich auch sagen. Lampenhaus, Polizei, würde man wahrscheinlich machen, aber warum eigentlich? Was mache ich denn?
Ich überlege auch gerade, was ich dann tun würde, ich weiß es nicht. Wir sind einmal von Polizei, aber das war in Holland, angehalten worden. Und das war aber am Tag hell. Und wir waren in so einem Park, wo so komische so komische Gymnastikdinger aufgebaut waren, weißt du, so Hanteln und so ein Kram da, solche komischen Butterfly und so ein Mist. Und da war ein Nano dran gehangen. Und weil alles voller Glasscheiben war, habe ich zu meinem Herzallerliebsten gesagt, hol mal bitte Handschuhe raus und suche nur mit Handschuhen, weil das ist ja alles voller Glasscheiben, nicht, dass du dich verletzt. Und hat da Handschuhe rausgeholt, was natürlich für Leute, die uns dabei beobachtet haben, vielleicht ein bisschen auffällig war. Aber wir hatten eigentlich das Gefühl, es ist dort niemand. Aber im Haus nebenan war eben eine ältere Dame hinter der Gardine gestanden und hat uns dabei beobachtet und hat Polizei gerufen. Und wir waren dann fertig und sind mit dem Fahrräder weitergefahren und plötzlich kommt Polizei von hinten und hält uns an, ob wir gerade dort vorne in dem Park waren. Weil als Fahrradfahrer mit Helm, und das in Holland, fällt man natürlich auf, weil in Holland fährt kein Fahrradfahrer mit Helm. Und dann haben die uns natürlich gleich erkannt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir waren in dem Park. Ja, was wir denn da gemacht haben. Und da haben wir ihnen das dann erzählt und haben ihnen dann auch vorgeschlagen, sie können gerne mitkommen, wir zeigen es ihnen. Und dann sind wir zurück und da war dann inzwischen schon ein zweites Polizeifahrzeug gestanden. Also wir haben da ein richtiges Großaufgebot gehabt. Okay. Und da waren 4 Polizisten dort gestanden und dann haben wir halt wieder angefangen zu erzählen, was wir da machen, und eine Polizistin von den 4, die hat gewusst, worum es da ging und hat dann noch gedolmetscht, weil wir ja da versucht haben, in Englisch den Holländern das zu erzählen, was wir da machen, und die hat dann noch erzählt, was da passiert. Und dann haben wir ihnen den Nano noch gezeigt, haben ihn noch ausgerollt und dass das alles harmlos ist und haben noch gefragt, ob sie sich auch noch eintragen wollen. Ah. Und die haben wir dann erstmal aufgeklärt und da haben wir dann auch gesagt, na ja, wenn 4 von 4 Polizisten 3 nur Bescheid, einer nur Bescheid weiß und 3 nicht, dann ist das eine schlechte Quote.
Eigentlich ja.
Ja.
Aber ich frage mich jetzt schon wieder, wie ihr beiden wirklich auftretet beim Geocachen. Andere bewegen sich nicht mehr, bleiben plötzlich stehen, stellen sich tot. Polizei holt sofort Verstärkung. Was ist da los bei euch?
Ja, irgendwas machen wir falsch.
Ich weiß das auch nicht. Ich hatte bisher auch nur einmal ein Erlebnis mit der Polizei beim Cachen irgendwie. Und zwar war das so ein Verkehrsschild an so einer Schnellstraße, wo man hochklettern musste, so ein T4 irgendwie. Ja, dann war das ziemlich einsam da und dann war Tanja mit, das war im Urlaub. Und dann bin ich dann da hoch da zu dem Schild da und dann bin ich natürlich gerade oben, kommt ein Polizeiwagen angefahren. Fährt vorbei, bremst, dreht um, kommt zurück. Oh nein. Naja, auf dem Beifahrersitz saß so ein älterer Herr und auf der Fahrer war ein relativ junger. Und dann ja, den angehalten, Fenster runter und der Alte dann gleich so, was machen Sie da? Ich sage, ich suche einen Geocache. Ja, das geht doch nicht, Sie können doch hier nicht auf Verkehrsschildern rumtouren und bla, und wenn Sie hier runterfallen und dies und jenes, und dann der Fahrer dann so, nun, lass ihn mal, der macht Geocaching und was soll er machen? Wenn er oben Cache ist, muss er da halt hoch. Der sah das so völlig entspannt und der Alte war da voll am Hochfahren, ne? Ja, gibt's nicht, und hier, wenn das Schild umkippt und dies und jenes und bäh, und der Junge, ach komm, sagt er, wir fahren jetzt weiter, der macht Geocaching, der musste da hoch und der kannte das wohl, ne? Und hat das dann so ein bisschen, die ganze Situation so ein bisschen runtergespielt, ja, und dann sagt der andere, aber dann kommen Sie da runter und machen Sie das nicht nochmal. Und ja, und das war so das einzige Erlebnis, das ich halt mit der Polizei halt hatte. Also der eine ganz lustig und der andere, der hätte richtig einen Film gefahren, glaube ich, für den anderen nicht mit gewesen. Und letztendlich, was wollen Sie denn da wieder rum? Welchen Verkehrsschildhochklärer? Was habe ich denn gemacht? Das ist ein Straftatbestand oder sowas?
Nee. Gibt's ja nichts.
Nö, da steht nicht am Schild dran, bitte nicht betreten oder bitte nicht beklettern oder.
Oh, es muss ja nicht überall dran stehen, dass man irgendwas verbietet oder Gebote, Verbote und ja, aber, sonst irgendwas. Ich erinnere mich an unseren letzten Campingurlaub, wo auf dem Campingplatz an jeder Ecke ein Schild stand, was man nicht alles darf und machen muss.
Ja, wie sich das gehört. Guter. Das war noch nicht mal Deutschland, ne? Das war Österreich, oder?
Bei uns?
Ja, oder war das der deutsche Campingplatz?
Nee, das war ein deutscher Campingplatz.
War der deutsche, ne?
Ja. Überall in Sichtweite irgendein Gebots- oder Verbotsschild, oder wo man was reinschmeißen darf und wo nicht und. Oh, ja. Das verleidet einen den ganzen Urlaub. Ja. Man muss nicht immer ständig überall Schilder aufstellen. Ein normaler Verstand, Menschenverstand sollte eigentlich reichen für solche Sachen. Zum Beispiel, dass man nicht auf Verkehrsschilder hochklettert.
Aber da werden die Campingplatzbesitzer wahrscheinlich ihre Erfahrung gemacht haben, um da lieber Schilder überall aufzuhängen.
Ja, vermutlich. Ich meine, es wird nicht leicht sein, einen Campingplatz zu führen oder auch ein Hotel. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da manchmal Sachen erlebt mit seiner Kundschaft, die nicht so lustig sind. Hm. Aber als Urlauber selbst, der ständig überall an jeder Wand irgendein Verbotsschild lesen muss, den nervt das natürlich irgendwann. Ja. Und wir haben echt gesagt, also vor so einem Campingplatz vergrault's uns echt auch. Davon abgesehen, dass die Dame dann auch selber Haare auf den Zähnen hatte, habe ich dann auch gesagt, also hier müssen wir nicht nochmal herkommen. Das ist kein Urlaub für uns. Hm. So schön der Campingplatz war, aber sowas geht dann nicht.
Oh.
Jo. Oh. Ja, wir sind abgeschweift. Bist du noch sicher da runtergekommen oder?
Ja, ich bin sicher runtergekommen, ja.
Und ja, aber auch alles ist gut. Auch noch ganz
genau, die sind dann weitergefahren und alles war gut letztendlich. Ich fand das nur lustig, die beiden, der eine halt, der eine spielt sich hoch und der andere sieht das lustig und, ne. Da fand ich dieser Spruch, ja nun, der macht Geocaching. Da oben ist ein Geocache, was soll er machen? Er muss da hoch, sagt er zu seinem Kollegen. Also hat sein Kollegen da auch fast ein bisschen mit auf die Schippe genommen, Alter. War ganz lustig.
Ja, vor allem.
Aber erstmal guckst du ja doch blöde, ne? Wenn du siehst, Polizeiwagen kommt, Polizeiwagen bremst, dreht um, hast halt nicht gar keine Lust auf so eine Situation, aber.
Mhm.
Naja. Was macht man nicht alles für den Punkt, ne?
Also schlimmer finde ich es dann noch, was mir auch oft auffällt, dass Müll zurückgelassen wird in irgendeiner Form. Also dass irgendwo neben der Dose dann, keine Ahnung, noch Brotzeit gemacht wurde und alles liegen gelassen wurde oder dass man, keine Ahnung, Spielzeug rausgenommen hat und das daneben liegt und ja, dieses Plastik entsorgt wird irgendwo in der Landschaft. Das finde ich dann nicht so nett. Oder, was wir auch schon erlebt haben, mitgekriegt haben, dass die Herren der Schöpfung gerade in diesem Moment, wo sie dann suchen oder gesucht haben, sich erleichtern müssen und das dann in unmittelbarer Nähe tun. Finde ich auch nicht so lustig.
Ich sag doch nichts so.
Du sagst doch nichts so. Auweia. Los, gestehe.
Nee, nee.
So, das Thema wechseln.
Ja.
Ja, Müll hinterlassen finde ich jetzt auch nicht so toll. Ist natürlich nicht immer von einem Kescher verursacht worden, ganz klar. Es gibt ja auch genug Gegenden, wo dann ja Wanderer vorbeikommen und da irgendwie einen Müll hinschmeißen. Manchmal laden ja solche Kescher-Autobahnen geradezu ein, dort mal den Weg zu verlassen und sein Geschäft zu verrichten. Kriegen wir auch immer wieder mal mit, dass das wohl so nicht geplant war und sich das dann erst im Laufe der Zeit vermüllt hat, eben dadurch, dass man da sieht, ah, da geht's in den Wald rein, husch, husch, und dann wird da das Geschäft verrichtet und dann wird eben das erst nachträglich so verunreinigt. Da kann der Kescher dann auch, der Owner dann auch nichts dafür. Ja. In dem Fall vielleicht dann, wenn solche Hinweise kommen aus den Loks, vielleicht handeln und verlegen. Um ein paar Meter.
Das hast du ja auch oft bei diesen Rastplatzdosen und sowas, ne? Dass da halt viele Tempotaschentücher um die Dose rumliegen und sowas. Bloß da bin ich mir als Owner eigentlich bewusst, wenn ich auf einer Raststätte im Knick da so ein kleines Stück weg vom Parkplatz ins Gebüsch eine Dose legt, dass das da ja nicht schön sein wird.
Ja, da ist es schwierig, eine Alternative zu finden. Du könntest dann noch irgendwie die Leitplanke nehmen, aber da bist du natürlich weithin sichtbar von allen, die auf dem Rastplatz drauf fahren oder dort parken. Ist natürlich dann auch schwierig. Und die Rastplätze selbst, habe ich gehört, sind nicht so erbaut, wenn man davon spricht, dass man da irgendwo was verstecken möchte.
Also weil sie natürlich die Verkehrssicherheit. Irgendwie ein Paddling am Verkehrsschild oder eine Stromdose an dem Klohäuschen, die da mit Magneten dran ist, irgendwo an so einem Träger oder so. Also wir machen
kann immer, man das oft?
Also wir machen das immer, wenn wir zu diesen Lost Place Touren halt fahren. Das ist halt so eine so ein kleine Tradition schon, dass wir alle Rastplatzdosen mitnehmen auf dem Weg dahin. Also, und da sind wir das letzte Mal, haben wir sogar Dosen mit vielen Favoritenpunkten gefunden. Sowas, was eigentlich TP-Hotels waren und sowas. Da waren wir schon überrascht, weil eigentlich suchen wir immer die nassen Fotofilmdosen da, ne? Und die erwarten wir da quasi, aber wurden doch oftmals positiv überrascht, dass sich die Leute doch mittlerweile schon was einfallen lassen, um so eine Rastplatzdose zu legen. Das kann ihr Zufall gewesen sein. Ich weiß auch gar nicht, ob die Dosen auf dem Gebiet vielleicht sogar alle von einem Owner waren. Aber da waren ein paar echt nette Dinger bei.
Aber die Filmdosen haben doch auch schon nachgelassen, seitdem es Paddlinge gibt, oder?
Ja.
Gibt es da nicht mehr so viele?
Nee. Was ich, glaube ich, noch nie gefunden habe, ist, glaube ich, ein Ü-Ei mit einem Zettel, mit einem Lokzettel. Da schimpfen auch immer viele auf Ü-Eier, aber dass ich selber sowas gefunden habe.
Ich überlege gerade, in welchem Land das war. Irgendein Land hat das öfters gehabt. War das Holland, wo wir das so oft gesehen haben? Also es war gar nicht mal in Deutschland, sondern irgendwo anders, wo wir gedacht haben, also hier muss irgendwie Ü-Ei-Invasion sein. Mhm. Oder war das, nee, Österreich war das auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Also es gab schon eine Zeit lang, da haben wir das sehr oft gefunden, aber schon lange nicht mehr. Das meiste sind doch jetzt Paddlinge oder die großen, die diese, ich weiß gar nicht, was das dann sind, 2,5 Liter Paddlinge oder was
das sind. Was ich hatte, wenn man so ein großer Eimer mit Deckel, wo dann, was weiß ich, da 150 Ü-Eier drin waren oder sowas. Und dann 100 Nieten dabei und dann in einem war dann das Logbuch so ungefähr. Dann sitzt du da auf dem Rasen rundherum um dich die ganzen Dosen auf da.
Ja.
Ja.
Willst du etwa Kritik üben?
Nein, nein, nein.
Gut. Jetzt hättest du das mit mir jetzt zu tun gekriegt, weil so einen hatten wir auch mal.
Okay. Aber das war nicht der 1001 Dalmatiner hier in der Ostsee, oder?
Nee, aber 1001 war auch bei uns im Listing gestanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Der hieß auch irgendwie 1001 Dosen oder irgend sowas. Nee, warte mal. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon eine Weile her. Ist schon lange deaktiviert. war bei uns eine Runde hier bei uns in der Nähe, haben wir da gelegt gehabt und da war auch so ein Cache dabei.
Ja, da kannst du denn, für sowas kannst du natürlich Ü-Eier nehmen, wenn das eben wasserdichten Eimer drin ist. Da. Aber dass ich jetzt einfach so ein Ü-Ei irgendwo in der Astgabel gefunden habe oder so, kann ich glaube ich nicht sagen.
Ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, da tausendmal ist nichts passiert. Nee, tausendmal berührt, so war das, genau. Hm. Das war einer von uns, genau. Und das hatten wir dann auch mit einigen, allerdings nicht mit Ü-Eiern, sondern wir hatten Filmdosen genommen. Schwarze Filmdosen, damit man nicht reingucken kann. Aber die waren schon damals sehr schwer zu bekommen, die Filmdosen. Die meisten waren immer weiß und da hast du durchschauen können. Da hast du dann gesehen, was für ein Zettel drin ist.
Ja.
Ob da das Logbuch drin ist oder eben nur an so einen Nietzettel. Aber das ist Geschichte, deswegen kann ich das jetzt auch spoilern. Außerdem war es unser eigener Cache und von dem her darf ich sowieso drüber reden.
Ja, das darfst du.
Ja, das gibt's wie gesagt, noch. Jetzt habe ich, fällt dir noch was ein, genau? Ja, wie ist es mit Traden, Fair Traden? Ich meine, heutzutage finde ich gar keine Caches mehr in denen oder was drin wäre.
Da ist doch wirklich gar nichts mehr drin, oder? Und wenn, ist das wirklich nicht tauschenswert.
Also, da kannst du vielleicht mehr sagen. Ihr habt ja noch einen Sohnemann, der da...
Ja, den kennst du doch, wie der cached. Das interessiert ihn doch überhaupt nicht.
Interessiert ihn nicht. Nee.
Er guckte letztens sogar auf unseren Fundzähler, wo ich gelockt hatte. Ich habe aus dem Harzi-Dosen saß er neben mir auf dem Sofa und dann guckte auf den Zähler und dann sagte er, nee, sagt er, ihr seid nicht so oft angehalten, um da so eine Dose zu suchen und euren Namen da reinzuschreiben. Ich sagte, doch. Und er kriegt das jetzt aber beim Wandern immer mit an. Die sind ja, Tanja und er sind ja immer so ein bisschen genervt, wenn ich dann anhalte und eine Dose suchen muss zwischendurch, dann so, oh, Papa muss schon wieder eine Dose suchen. Und dann, naja. Aber du hast es ja gesehen beim Wandern, das interessiert ihn überhaupt nicht, die Dosen.
Das stimmt, ja. Ja, vielleicht, weil ich dachte, weil es halt nicht die richtige Größe war und das dann uninteressant ist. Aber na gut, er ist aus dem Alter raus, wo man noch was tauscht. Und
wenn du da irgendwie Nintendo-Spiele drin hättest zum Tauschen oder so, dann würde er wahrscheinlich auch mal reingucken. Aber so ein paar Murmeln oder so.
Na, schade drum. Ja, aber es gibt auch nicht mehr viele, muss man ja ehrlich sagen. Und wenn, dann ist irgendein Krusch drin und nichts Gescheites mehr. Ja. Das lockt jetzt auch keinen mehr hinterm Sofa hervor.
Was wir mal hatten, ich weiß gar nicht, wo war das denn? Oh, ich weiß gar nicht, wo das war. Tanja und ich habe irgendwie mal so eine Serie gemacht. Da haben welche ins Logbuch immer irgendwelche Nacktbilder von sich da reingeklebt. So ein Pärchen irgendwie. Die hatten so Aufkleber, also diese kleinen Fotoaufkleber, die das gibt irgendwie.
Okay.
Und hatten in die ganzen Logbücher immer von der Frau und von ihm irgendwelche Nacktbilder reingeklebt. Also da habe ich mich auch gefragt, was habt ihr denn für ein Fetisch, ey? Und auch nicht so, als wenn die gelockt haben, so als Geocache, sondern als wenn sie sich einfach nur anderen zeigen wollten oder irgendwie sowas.
Ach was, echt?
Ja, ja. Ich hatte noch dann von dem einen Ding noch ein Bild gemacht, dann habe ich da auch die Logs immer gestalkt. Ich dachte, ob die dann irgendwann noch locken oder sowas da irgendwie. Aber irgendwie kam da nichts. Die haben echt nur dadurch, dass andere dann ihre Bilder sehen oder sowas. Keine Ahnung, okay. Was das sollte. Und das war nicht nur eine Dose, das waren ein paar mehr da auf der Ecke da irgendwie. Ich sag, guck mal, hier sind schon wieder der Aufkleber drin. Oder? Ja, die waren irgendwie so ein Bild, wo sie halt beide nackt drauf waren und das haben sie dann da überall reingeklebt, denke ich. Warum auch immer.
Ich bin entsetzt. Jetzt wollte ich schon längst das Thema hier wechseln, weil wir ja schon so lange drauf herumkauen und wir ja noch ein anderes Thema mitgebracht haben, aber jetzt wird's ja richtig spannend mit deinem. Warum macht das jemand? Das ist ja unglaublich.
Das weiß ich echt. Das ist ja, wie gesagt, das muss ja echt so ein Fetisch sein, dass man sich zeigen will oder das ist so eine gewisse Exhibitionismus, das ist ja auch so ein bisschen irgendwo, ne?
Ja, vor allem, das ist ja ein Familienhobby. Ja. Da sind Kinder mit dabei. Stell mal vor, da macht ein Kind auf und fragt, Mama, was ist das hier und warum solche Fotos? Und
das finde ich auch schon mal, wenn da manchmal so Kondome drin liegen, zwar eingepackt oder so, das finde ich auch schon immer. Was soll so ein Kondom im Geocache?
Ja, aber das war doch eine der Regeln. Gibt's die nicht mehr? Natürlich gibt's die. Du darfst nur kinderfreundliche Sachen in die Dosen. Keine Messer, keine Waffen, kein sonst was. Nichts also Verderbliches.
Kondome sind die Regeln nicht kinderfreundlich, ne? Wenn das, da wird's ja keine Kinder geben.
Ne? okay.
Habe ich das jetzt verkehrt verstanden? Nein.
Stimmt, ja.
Ja. Und was willst du mit dem Kondom fair traden? Ne?
Ja. Dazu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
Das gehört einfach nicht rein.
Genau, richtig. Oh je, naja.
Ja.
Gut, lass uns dann trotzdem zum nächsten Thema kommen.
Lass uns das mal machen.
Und zwar gab es wieder einen neuen HQ-Podcast und der liebe Christian war so nett und hat uns den wieder zusammengefasst.
Ja, ich spiele ihm ein.
Super.
Hallo zusammen, hier ist der Oboman. Es gibt wieder Neuigkeiten aus Seattle vom Headquarter von Groundspeak. Die Folge Nummer 8 von Inside Geocaching Headquarter ist erschienen und in dieser Folge soll es diesmal um Reviewer gehen. Es haben einige Leute sich gemeldet. Man kann ja Themen einreichen und es gab wohl viele, die sich also für das Thema Reviewer interessiert haben. Und so wurde Kathy Horn eingeladen zum Interview. Kathy Horn ist eine langjährige Reviewerin. Sie arbeitet mittlerweile auch beim Geocaching Headquarter und ist parallel dazu weiterhin Reviewer. Sie arbeitet im Unterstützungsteam für alle freiwilligen Helfer, also die freiwilligen Helfer. Wir hatten das ja bei den Virtual Rewards schon nochmal. Das sind eben die Reviewer zum einen, dann diejenigen, die die Webseitenteile immer wieder in ihre eigene Landessprache übersetzen und diejenigen, die als Moderatoren in den Geocaching-Foren arbeiten fürs Headquarter. Da ist sie eben im Unterstützungsteam und kümmert sich also vor allem eben auch viel um die Reviewer. Es wurde erst mal gefragt, wie sie selbst zum Geocachen kam. Im Jahr 2003 bereits hat sie davon gelesen und hat sich überlegt, ob man das nicht an einem sonnigen Wochenende mal mit ihrem Mann zusammen machen könnte. Und er hatte dann mal Geburtstag, hat sie ihm die nötige Ausrüstung geschenkt und so gehen sie los. Und auch heute noch gehen sie immer samstags zum Geocachen. Ihr Reviewer-Name ist Rock Rabbit und sie wurde 2009 zum Reviewer. Das kam so, sie hat ein E-Mail bekommen von einer Organisation, einer Reviewer-Organisation in den USA und sie wurde eben gefragt, ob sie das machen möchte. Denn Mountainbike, das ist übrigens der Erfinder der Geocoin, er hat sich sozusagen zurückgezogen und es wurde sein Reviewer-Platz frei und da hat man eben an sie gedacht, da sie also auffällig war in vielen Listen, immer wieder drin stand als sehr aktive Geocacherin. So wurde sie also Reviewerin und im Jahr 2010 begann sie dann die Arbeit bei Groundspeak, beim Headquarter, denn sie wohnt auch ganz in der Nähe, war sehr praktisch für sie. Und da sie als gute Reviewerin bekannt war, hat ihr das also auch geholfen, diesen Job dann zu bekommen. Die Frage ist nun oder war, welche Qualitäten muss ein Reviewer haben? Und sie sagt, man muss sehr geduldig sein, man muss eine dicke Haut haben, man muss ethisch einwandfrei sein, man darf sich nicht mit ethischen Dingen nach Gutdünken herumspielen, sondern sich wirklich an die Richtlinien halten. Man muss ein guter Lehrer sein und sehr aktiv in der Geocaching-Community sein, sich wirklich gut auskennen, die ganze Szene in der Gegend, in der man dann als Reviewer eingesetzt ist. Man hat große Verantwortung, mit der man gut umgehen muss und natürlich der Zeitfaktor spielt auch eine wesentliche Rolle. Sie wurde gefragt, ob sie es dann mal bedauert hat, Reviewer zu sein und sagt sie, nein, sie mag diese Arbeit sehr gerne. Die Amerikaner sagen immer, I love it, also sie liebt diese Arbeit. Die Frage war dann, wie denn die große Anzahl der Listings, die eingereicht werden, wie das im Team verteilt wird. Da sagt sie nun, da machen die verschiedensten Teams, haben da verschiedene Arten und Weisen, wie sie das verteilen. In ihrem Team ist es eigentlich eine lange Liste, die wird der Reihe nach abgearbeitet. Und man sieht, sobald ein Reviewer an einem Listing arbeitet, dann mischt sich grundsätzlich ein anderer nicht mehr ein, sondern lässt fertig daran arbeiten. Außer es gibt irgendwelche Fragen, dann gehen sie untereinander aufeinander zu und diskutieren eventuell eine Problematik gemeinsam. Sie chatten auch viel miteinander, haben eigene Chatforen, wo sie also immer sehr aktiv sich untereinander besprechen. Also es geht immer noch mal um die Reviewer einer bestimmten Region, so damit also jeder Bescheid weiß, was gerade läuft oder ob es irgendwo Probleme gibt und eventuell können da auch Aufgaben noch verteilt werden. Sie bekommen weltweit Fragen, also auch gerade bei Headquarter, Fragen, die zum Listing, zum Cache legen oder Probleme mit Reviewern gibt. Und sie sagt, das Interessante ist, die Fragen kommen aus aller Welt, aus den verschiedensten Kulturkreisen, aber man stellt doch fest, alle Cacher sind doch irgendwie tickenähnlich, sind fast gleich und die Probleme, was Listings und Reviewer-Probleme sind, sind doch auch immer sehr ähnlich oder sehr gleich. Welchen Rat sie einem Owner geben kann, der ein Listing einreicht? Sie betont immer wieder, das Allerwichtigste ist, die Guidelines gut zu lesen. Sie sind ja auch kürzlich vereinfacht worden. Man kann einen groben Überblick über die Guidelines bekommen. Und dann gibt's ja dort auch wieder noch Links zu genaueren Erklärungen, wenn man also an der richtigen Stelle ist, über den Cache-Typ, den man gerade legen möchte, klickt man da auf den Link und bekommt da auch nochmal genauere Hinweise. Sie findet es schade, dass viele die Guidelines gar nicht lesen. Sie kreuzen trotzdem unten an. Man kreuzt ja an, ich habe die Guidelines verstanden, gelesen und verstanden und halte mich daran. Die meisten denken nur, es wäre nur irgendeine Softwarezustimmung, klicken an, ohne weiterzudenken. Und dann gibt es meistens eben doch Probleme. Sie empfiehlt, das Listing fertigzustellen und bevor man es dann endgültig einreicht, auch nochmal das Listing von oben bis unten durchgehen und überlegen, ob wirklich alle Guidelines eingehalten sind oder ob man vielleicht irgendwo noch etwas vergessen hat oder eben einen Fehler gemacht hat, irgendetwas einreicht, was eben gegen die Guidelines ist. Welches die üblichen Fehler sind? Sie sagt, ganz oft gibt es Gegenden, zum Beispiel auch in der Gegend von Seattle, wo sie ja arbeitet, gibt es sehr, sehr viele Mysteries und da weiß man ja nicht, wo das Final liegt. Und wenn man in der Gegend, wo man legt, nicht weiß, wo die anderen Mystery-Finals sind, dann ist es fast so ein bisschen wie Schiffe versenken. Es macht keinen Sinn, einfach einzureichen. Dann kommt die Ablehnung wegen dem Abstandskonflikt. Dann sucht man wieder ein neues Versteck. Dann kommt wieder die Ablehnung, weil da wieder ein Versteck ist. Das macht also wenig Sinn. Man muss sich schon die Mühe machen, eben zu wissen, was in dieser Gegend liegt, sonst macht es oft wenig Sinn. Die Reviewer dürfen ja die Koordinaten nicht herausgeben, die dürfen keine Final-Koordinaten spoilern, das wäre klar. Man kann aber vorher schon mal ein Listing anlegen mit den geplanten Koordinaten und auch beim Reviewer nachfragen, ob denn diese Koordinaten in Ordnung sind oder nicht, was den Abstand betrifft oder vielleicht auch, es könnte ja sein, dass es ein Naturschutzgebiet ist und du weißt nichts davon, da würde man dann auch darauf hingewiesen. Und dann erst wenn dann dieser Platz in Ordnung ist, dann könnte man hingehen und seine Dose legen. Das spart also auch viel Arbeit. Die Frage war, was ist, wenn ein Reviewer ein Listing ablehnt, man selbst aber nicht einverstanden damit ist und sozusagen Einspruch einlegen möchte? Das macht man dann beim Headquarter. Da gibt es also das Hilfecenter und da gibt es dann einen Link zum E-Mail. Und auch dort gibt es nochmal Auswahlkriterien, dass man dann eben zum speziellen Thema, worum es geht, in die richtige Abteilung geleitet wird. Jeden Morgen haben sie eine ganze Menge dieser Einsprüche und das ganze Team diskutiert diese Einsprüche und beantwortet sie dann. Allerdings weisen sie darauf hin, dass doch die Reviewer normalerweise alle Regeln in- und auswendig kennen, wie die eigene Hand, so beschreibt sie das, und man in aller Regel doch darauf vertrauen kann, dass das richtig ist, was der Reviewer sagt und sie das meiste auch dann wieder eben entsprechend ablehnen müssen. Manchmal aber doch entscheiden Reviewer auf ihre eigene Art, entgegen der Regeln, haben eigene Ideen, wie sie irgendetwas reviewen. Dann bekommen sie also schon Bescheid vom Headquarter, dass sie das also nicht tun sollen, sondern sich eben auch streng einfach an die Regeln halten, damit alles gleich behandelt wird. Die Frage war nach Earthcaches und dem Review von Earthcache. Es gibt eine intensive Zusammenarbeit mit geologischen Instituten. Das bezieht sich jetzt alles immer auf USA. Sie spricht also hier jetzt nicht von Deutschland. Von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das in Deutschland auch so ist. Vielleicht kann uns da mal ein Reviewer aufklären. Aber dort auf jeden Fall wird mit geologischen Instituten zusammengearbeitet. Dort wird nachgefragt, ob diese geologische Besonderheit tatsächlich stattfindet, worum es sich handelt. All diese Spezialfragen werden also oft bei geologischen Instituten nachgefragt. Es gibt dort circa 100 spezielle Reviewer, die sich um Earthcaches kümmern, weil diese Materie doch etwas komplizierter und eben auch interessanter ist und haben sich da spezialisiert. Sie bezeichnet Earthcaches auch als ganz besondere Qualitätscache mit einem großen Lernfaktor und erwähnt, dass die Earthcaches mehr Favoritenpunkte haben als alle anderen Cache-Typen zusammen. Und daher werden sie auch so beliebt. Was sie selbst am liebsten als Reviewer mag, sie mag es, Leuten zu helfen, ihnen alles zu erklären. Sie ist gerne ein Lehrer und sie freut sich dann, wenn am Ende dann ein gutes Listing entstanden ist, was auch allem Bestand hält und dann ein schöner Cache gelegt worden ist. Welches sind die Nachteile? Sie ist sehr oft frustriert, wenn die Leute eben die Guidelines nicht lesen und also einfachste Fehler machen und sie deshalb Dinge ablehnen muss. Das wäre unnötig und würde also den Reviewern auch viel Zeit kosten, unnötige Zeit. Eine schwierige Situation gibt es immer wieder mal. Es gäbe Owner, die im Cache-Listing sich gerne der Welt mitteilen möchten über eine schlimme persönliche Situation, zum Beispiel eine ganz arge oder schlimme Krankheit oder andere furchtbare Erlebnisse. Sie haben zwar Verständnis für die persönliche Situation dieser Menschen, aber Geocaching soll ein Freizeitspiel sein für alle und man soll ja auch mit Geocaching so ein bisschen dem Alltag entfliehen. Und da haben eben solche Dinge nichts zu suchen und daher würden sie sowas auch ablehnen, obwohl sie das für schwierig finden und kein Reviewer freut sich darüber, so etwas ablehnen zu müssen. Da sie selbst beim Headquarter arbeitet und eben als Reviewer, also beides macht, das hilft ihr also in beiden Situationen. Sie weiß eben, wie Reviewer ticken, sie kennt die täglichen Probleme der Reviewer und das ist also für ihre Arbeit beim Headquarter sehr hilfreich, weil sie es einfach selber auch jeden Tag nach wie vor erfährt, denn wie gesagt, sie ist ja im Support-Team für die Reviewer. Die Frage war dann, wenn man selber Reviewer werden möchte, kann man da etwas tun oder wie funktioniert das? Sie sagt, in aller Regel werden Reviewer von anderen Reviewern entdeckt. Die kennen ja ihre Gegend, die kennen ihre Cacher. Sie wissen, wie ein Cacher tickt, wie er sucht, wie er seine Listings schreibt, wie er selber Dosen legt, wie er sie pflegt, wie die Dosen gut ankommen, wie sich jemand in die Community einbringt, vielleicht auch bei Events dabei ist oder Events organisiert. Und wenn so eine Person entsprechend positiv auffällt und ein Reviewer gesucht wird, dann würden also die Reviewer diesen Cacher dann entsprechend vorschlagen. Sich einfach nur selber zu melden und die Hand zu heben und sagen, ich will das jetzt machen, das hilft in aller Regel nicht. Was muss man können als Reviewer? Abschließende Frage, hat sich eigentlich ja gerade schon beantwortet, nochmal zum Wiederholen, man muss eben selber ein sehr aktiver und guter Geocacher sein, ordentliche Logs schreiben, gute Dosen selber gelegt haben, ein guter Owner sein, sie gut pflegen, dann sehr wichtig, sehr gut Englisch sprechen, weil doch die Kommunikation mit Seattle sehr regelmäßig ist. Man muss es mögen, ein guter Lehrer zu sein und man muss aber auch Nein sagen können, denn es hilft nichts, wenn jemand sagt, ach, ihr seid alle so lieb und schalte euch alles frei. Das führt nicht weiter. Man muss da also auch schon in der Lage sein, auch wenn man noch so sympathisiert mit einem Cache, dass man sagt, nein, das geht nicht. Ja, das war das Interview. Ich hoffe, es hat euch einen netten Einblick gegeben, wie es so bei Reviewern zugeht und vielleicht ist es ja auch wieder auch ein Diskussionsthema. Also die Diskussionsrunde sei hiermit eröffnet. Ich sag liebe Grüße, das war der Inside Geocaching Headquarter Podcast Folge Nummer 8. Ich bin der Oberman, macht's gut, servus.
Ja Marco, bist du geduldig, hast du eine dicke Haut, bist du ethisch einwandfrei, bist du ein guter Lehrer, kennst du dich in der Geocaching-Szene gut aus und hast du massenweise Zeit, dann wäre doch das sicherlich ein Job für dich, oder?
Nee. Das wäre nichts für mich. Da wäre ich nicht ruhig genug, glaube ich, zu. Ich glaube, du hast ja mit so vielen nervigen Anfragen, Diskussionen zu tun und dafür meine Freizeit dann opfern und nee, also ich persönlich nicht. Weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Hättest du an sowas Interesse?
Also ich muss sagen, wann war denn das? 2011 ungefähr, als uns wirklich Geocachen an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Also wirklich, da war so ein, keine Ahnung, da ist so eine Welle über uns drüber geschwappt, wo ich gesagt habe, nee, so kann's nicht weitergehen. Da war so eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, also jetzt Reviewer sein und da ein bisschen für Ordnung zu sorgen, wie ich mir das eingebildet habe, dass man das machen müsste, hatte ich so ein bisschen das Interesse und habe gedacht, Mensch, das könnten wir doch machen. Damals gab es auch noch die Möglichkeit, sich bei Groundspeak zu bewerben. Also da war das nicht so, dass die Leute auf dich zugekommen sind, sondern damals gab es da sogar ein Eingabeformular, wo man hinschreiben konnte. Und da habe ich mir überlegt, was kommt einem dann eigentlich auf einen zu? Ich meine, wir waren da rund um die Uhr cachen. Wir sind Freitag Mittag schon los, waren cachen. Wir waren Samstag von morgens um 6 bis abends um 9, solange das die Sonne gescheint hat, solange es hell war, waren wir cachen. Das gleiche am Sonntag. Und da habe ich mir gedacht, du musst ja wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren. Und das wurde ja hier im Headquarter-Podcast auch erwähnt. Man muss viel Zeit haben, um sich einfach intensiv damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und sie haben lange Listen, wo eben diese Caches beantragt werden oder fürs Publish, aufs Publishing warten. Und da habe ich damals gesagt, nee, ich will eigentlich cachen. Ich will da mich nicht um solche Sachen kümmern müssen, sondern ich möchte cachen. Und inzwischen haben wir die Arbeit der Reviewer zu schätzen gewusst. Sie haben sich auch, sagen wir mal, verändert. Es ist vielleicht auch heute noch nicht so ganz durchzublicken, was die Reviewer, wann sie was ablehnen und wann sie zu irgendetwas Ja sagen und durchwinken. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch so zwischen den Stühlen sitzen und eben auch nicht immer alles so gutheißen, was sie da durchsetzen müssen, aber es eben tun müssen. Also ich glaube, es ist eine schwere Aufgabe, man muss sehr viel Zeit investieren und aus heutiger Sicht, ich müsste ja auch mal andere Hobbys aufgeben, also ich müsste ja, keine Ahnung, Podcasten aufhören oder sonst irgendwas und ehrlich, das wäre es mir nicht wert. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde mich dafür nicht engagieren.
Ich auch nicht. Also man muss ja echt den Hut vorziehen vor den Leuten, die das machen, ne?
Ja.
Weil das ist ja alles ehrenamtlich, ne? Du kriegst ja, die kriegen da ja wohl überhaupt kein Geld für. Du kriegst dann kostenlos wahrscheinlich deine Premium-Mitgliedschaft. Und einmal im Jahr, glaube ich, kriegen die diese Reviewer-Coins irgendwie, ne? Aha. Da kriegt jeder eine Handvoll da, die er dann irgendwie für veräußern kann oder was auch immer. Aha. Und mehr kriegt man da, glaube ich, nicht an Lohn, ne?
Ja, gut. Es ist halt die Frage, warum tun sie es? Also, tun sie es, weil sie sich davon was erwarten oder tun sie es, weil sie
eher ein guter Lehrer sind, ne?
Ein guter Lehrer sind oder guter Lehrer sein wollen.
Ja.
Man weiß es nicht. Es wird ihnen ja auch immer wieder mal unterstellt, dass sie auch so ein bisschen profilsüchtig sind, sage ich jetzt mal, und mitentscheiden wollen und so. Ich glaube aber, dass da viele schnell enttäuscht werden, weil ich denke, dass Groundspeak da schon seine Regeln vorgibt und den Spielraum oder die Wichtigkeit immer noch bei Groundspeak liegt, dass man das nicht als Reviewer dieses Hobby nicht mitgestalten kann. Also ich glaube nicht, dass die so viel Entscheidungsgewalt haben oder
das glaube ich auch nicht.
Oder Einfluss oder ihre Ideen mit einbringen können, sondern ich denke eher, dass sie da auch auf verlorenem Posten stehen und wirklich nur das tun dürfen, was sie angeschafft kriegen.
Na gut, es gibt halt das bestehende Regelwerk und das haben die umzusetzen, nicht mehr, nicht weniger letztendlich, ne?
Ja, aber ist es das, was möchte man da nicht eigentlich mitgestalten, das Hobby mitgestalten?
Ich weiß ja nicht, inwiefern die Vorschläge macht und sowas machen können, dass das dann Seattle dann nochmal diskutiert wird oder irgendwie so. Weil Christian sagte ja, es gibt ja so ein Hilfecenter da irgendwie, wenn man Probleme hat beim Cash einreichen, dass die da morgens mal drüber diskutieren irgendwie in ihrer Runde da im Headquarter, ne? Ob man da auch Vorschläge machen kann, Ideen reinbringen kann.
Als Reviewer, als deutscher Reviewer, als ausländischer Reviewer, als Reviewer, der nicht in Seattle sitzt, ich glaube nicht.
Nee. Ja gut, aber irgendwie muss die Leute auch ein bisschen Ballon halten, ne? Weil es ist ja relativ wenig Fluktuation dabei, also zumindest hier bei uns im Norden. Also es ist ja selten, dass mal einer aufhört oder mal neuer dazu kommt. Weiß nicht.
Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Man kennt die Seite, wie gesagt, nicht so gut, dass man da, wir können jetzt hier auch nur spekulieren, aber ich weiß es nicht. So wie man sich das als Außenstehender jetzt so vorstellt, gibt es eigentlich nichts, was mich reizen würde, diesen Job zu übernehmen.
Ja. Es gab ja auch die ersten 3,5 Jahre gab es in Deutschland gar kein Review, hatte ich gelesen, ne? Da haben sie das alles noch von ganz woanders gemacht, irgendwie. Es gibt erst seit April 2004 gibt es erst den ersten deutschen Reviewer.
Okay, das hatte ich nicht mitbekommen. Wir hatten 2006, da hatten wir noch getrennt Reviewer und Earthcaches. Da war Earthcaches waren noch über, also es haben keine Reviewer freigeschaltet, sondern das ging über eine separate Stelle. Aber die anderen Caches, da hatten wir schon Reviewer. Allerdings die US-Cache sind ja immer noch getrennt, ne? Ja, aber nicht über eine separate Seite. Das sind halt Earthcache-Reviewer, die speziell auf diese Fragen spezialisiert sind und sich auskennen, worum es eigentlich in Earthcaches geht und auch geologisch dahingehend eingreifen können, dass sie sagen können, okay, das ist geologisch relevant oder nicht. Aber damals war es so, wir mussten über eine separate Seite erstmal einen Geocache anlegen, also einen Earthcache anlegen. Und wenn es dort durchgegangen ist und durch eine separate Schiedsstelle oder wie man das nennen möchte, genehmigt wurde, dann konnte man das Ganze auf die Groundspeak-Seite übertragen. Das war dann nochmal ein zusätzlicher Schritt zum Transferieren und dann war das nämlich dann erst auf Groundspeak zu sehen. Hm. Aber heutzutage sind es halt verschiedene Arten von Reviewer, die GC-Reviewer, die, glaube ich, auch einheitlich durchgenannt sind, glaube ich, gell? Die haben so einheitliche Namen. Und die kennen sich halt speziell zu diesem Thema besser aus. Und
die GeoEver.de4.de5 oder irgendwie so, das sind durchüberredet.
Richtig, ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, nee, ich möchte es heutzutage nicht mehr machen. Also
ich könnte das, glaube ich, nicht, weil ich irgendwann wahnsinnig werden würde, wenn du mit irgendwelchen Leuten da wirklich diskutieren musst, dass 160 Meter 160 Meter sind und nicht 158 und so weiter und dass im Naturschutzgebiet nicht vom Weg abgewichen wird und so weiter. Was meinst du, was du da für E-Mail-Verkehrs und wie du teilweise nachher wahrscheinlich sogar beleidigt wirst am Ende und oder du archivierst ein Cache irgendwie. Was meinst du, was du da für ein Trouble hast? Das ist doch keine schöne Freizeitgestaltung. Oder ist das vielleicht nur die negative Seite, die ich von dem Job sehe? Gibt es auch eine positive irgendwie?
Ja, genau das ist es ja. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, nee. Und du bist immer der Depp. Irgendwie bist du immer der Depp. Wenn du natürlich willkürlich entscheidest und dem einen das mal genehmigst, einen Underground, und dem anderen den Underground nicht genehmigst, dann verlierst du natürlich an Ansehen und das finde ich dann auch nicht in Ordnung. Also das kann es dann nicht sein. Aber wenn du wirklich deine Linie, die Linie, die dir vorgegeben wurde von Groundspeak, die nachgehst und trotzdem noch einmal angepufft wirst von der Cacher-Gemeinde, ich glaube, da brauchst du wirklich eine dicke Haut, ja, ein dickes Fell. Was ich auch ganz interessant finde, war aus diesem Headquarter-Podcast jetzt heraus, dass dieses Häkchen, ich habe die Guidelines gelesen und verstanden, dass die oftmals einfach nur geklickt wird. Also das wird einfach nur geklickt, um, ja, ich habe es kapiert, ihr wollt euch ja nur absichern, dass ich den Cache auch wirklich nicht vergraben habe, dass das Ganze sicher ist, dass die Dose vor Ort liegt. Ja, ich habe das kapiert alles. Dass dieses Häkchen viel zu schnell gesetzt wird und man eben nicht vorher noch die Guidelines gelesen hat. Die verändern sich ja auch ab und zu mal. Also da muss ich mich selber an die Nase fassen. Also wenn ich jetzt wieder, ja gut, wir haben schon lange keinen mehr gelegt, also jetzt würde ich auf jeden Fall mal nachlesen und gucken, sind denn die Guidelines inzwischen geändert worden, muss ich auf irgendwas Neues achten. Aber wenn du jeden Monat einen Cache legst, guckst du da immer wieder in die Guidelines und schaust nach, was hat sich denn da verändert? Da setzt du doch auch einfach nur den Haken, oder?
Ja klar, setze ich dir nur den Haken. Ich meine, man kriegt ja ein bisschen was mit durch andere Podcasts oder durch irgendwelche Geocaching-Seiten oder so, mal ein bisschen rumstöbert, kriegt man ja meistens schnell mit, wenn sich da irgendwas ändert an den Guidelines. Aber das mit dem Haken setzen, das ist doch so wie bei jeder AGB, letztendlich, die man irgendwo abhakt, weil lesen tue ich die nicht wirklich. Stell mir dazu vor, wenn ich vorm Parkdeck stehe, vor der Schranke und da steht mit Zutritt des Parkdecks, stimmen sie den AGBs zu und ich halte jetzt erstmal an, fahr zurück und lese mir irgendwo die AGBs durch, die da wahrscheinlich gar nicht irgendwo stehen. Das macht doch kein Mensch. Du fährst da rein und akzeptierst die Regeln, die da stehen, oder?
Ja, ein interessanter Vergleich. Aber wie sie auch gesagt hat, ich kann ihre Seite verstehen. Sie sagt, Leute, lest euch das nochmal durch, dann geht das besser durch den Review. Also, ich kann sie da auch verstehen.
Ja, das schon. Aber wie gesagt, wer liest AGBs? Das ist ja genau das Gleiche. Da ist man ja auch grob fahrlässig letztendlich. Man unterschreibt irgendwas, macht einen Haken, ja, gelesen. Oder hier, was man oft, wenn man irgendwo was bestellt, hiermit akzeptiere ich die AGBs, hiermit stimme ich in Datenschutzlinien zu, man setzt das schnell zu Haken und weiß überhaupt nicht, was da drin steht.
Ja.
Das, ja.
Aber das sind dann die Probleme der Reviewer, dass die dann sagen, super, liest dir vorher die Guidelines durch, dann weißt du, dass ich das und das nicht durchwinken kann. Dann geht das ganze Ding wieder zurück, dann bist du wieder stinkig, dass der Reviewer das ablehnt und einen dummen Kommentar abgegeben hat. Dann sind es auch noch wieder diese Einheitsgedöns, die sie da reinkopieren, wo du dann sowieso wütend wirst, weil du sagst, wie so eine Standard-E-Mail, die du von irgendeiner Behörde zurückkriegst.
Textbausteine bekommst, ja.
Ja. das nervt dich dann auch. Klar, einerseits kannst du es verstehen, weil du sagst, er hat viel um die Ohren. Logisch, dass da nichts anderes zurückkommen kann. Aber hallo, das ist immer noch ein Spiel und ein Umgang mit der Community und ich weiß es nicht. Dass da immer so ein Reibungspunkt ist, kann ich ehrlich gesagt sehr, sehr deutlich verstehen. Und
aber ja. Ich hatte aber auch schon mal mit einer Reviewerin hier aus dem Norden, hatte ich auch schon mal so ein bisschen Trouble. Das war zwar letztendlich auch albern, aber kennt ihr Boykott vielleicht, aber es gibt ja so im Einkaufszentrum gibt das irgendwo so Dosen, die irgendwo, ich für heutzutage würde ich das Ding nicht mehr verstecken, aber damals habe ich das halt gemacht. Hals und Multi, und das ist, ich hatte das schon irgendwo anders gesehen, und ich habe ihn halt einfach genannt Einkaufszentrum Ostersundfeld. Wir haben hier in Ostersundfeld so einen Edeka-Markt, so einen Rossmann-Laden, Aldi-Markt, das ist alles in so einer kleinen Einkaufsweile, ein großer Parkplatz davor, so ein kleines Einkaufszentrum halt. So, und ich hatte diesen Cash jetzt genannt Einkaufszentrum Ostersundfeld. Man muss dann da einfach so ein paar Einkaufswagenständer zählen und ein paar Buchstaben von den Schildern ablesen und kommt dann irgendwie auf die Finalkurz. So, dann reichst du das Ding ein mit EKZ Ostersundfeld. Ja, dann kommt von der Reviewerin, nee, das kann ich nicht durchwinken, das ist ja Werbung. Für was ist das Werbung? Ja, für das Einkaufszentrum Ostersundfeld. Ah, gute Frau, ich würde das ja verstehen, wenn das Ding jetzt heißen würde Aldi Ostersundfeld, Edeka Ostersundfeld oder sonst irgendwas, aber Einkaufszentrum Ostersundfeld. Und außerdem bin ich der Meinung, ich habe so einen Cash schon öfter mal irgendwo gesehen. Nein, das kann nicht sein und bla bla bla. Na gut. Na, dann gebe ich ja nicht nach bei sowas. Dann habe ich angefangen, mir die GSHK-Datenbank rauszuholen, habe ich gefiltert nach EKZ, ja, und siehe da, das EKZ Kiel gab es zum Beispiel, also Einkaufszentrum Kiel. Und dann gucke ich da rein, und welche Reviewerin hat das Ding freigeschaltet? Mhm. Aha, meine Freundin. Gut.
Da kann man nicht mehr von Willkür reden, genau. Oder?
Ich sie wieder angeschrieben, ich sage, pass mal auf, ich habe den gleichen Cash gefunden, EKZ Kiel, den hast du freigeschaltet, letztes Jahr im April. Krieg dann wieder zur Antwort, ja, aber was man einmal falsch macht, muss man ja nicht ein nächstes Mal falsch machen. Und so, und du weißt so, wo ich dann dachte, ja, und dann habe ich ihr denn geschrieben, jetzt mach du mir doch bitte einen Vorschlag, wie ich diesen Cash nennen kann. Und dann kommt von ihr Shoppen in Ostersundfeld. Ich so, ja, das ist eine tolle Idee. Jetzt heißt der Cash Shoppen in Ostersundfeld und alle sind glücklich. Aber das sind so Sachen, wo ich mir vom Kopf fasse und sag so mal, ey, was soll das? Oder? Wo ist da jetzt der Unterschied?
Da fehlt mir jetzt auch das Verständnis dafür, aber okay, vielleicht gibt's da wird's auch die Richtlinie geben, keine Werbung.
Wenn ich das Ding jetzt nennen würde, Edeka Ostersundfeld oder Aldi Ostersundfeld oder wie auch immer. Gut, ist ein bisschen Werbung, aber so allgemein Einkaufszentrum, zumal da noch nicht mal ein Schild irgendwo steht, Einkaufszentrum Ostersundfeld, sondern das war einfach noch ein selbst erfundener Begriff wie Shoppen in Ostersundfeld quasi. Nur ich dachte, das ist halt so eine Serie. Weißt du, weil du hast hier mal ein EKZ Kiel, mal ein EKZ Neumünster und dann dachte ich halt, ja, machst du ein EKZ Ostersundfeld halt. Ja, und dann kannst du dich damit so einem Kram auseinandersetzen. Und da dachte ich auch so, Leute, ey.
Ja, das verstehe ich eben auch nicht.
Und alles andere, wie gesagt, dass die teilweise da mit irgendwelchen Leuten darum diskutieren müssen, dass 160 Meter keine 158 sind und sowas. Also da kann ich diese Reviewer auch verstehen, weil da müssen sie wirklich nicht diskutieren. Das ist so ein Fakt. Und da ist vielleicht der ein oder andere Reviewer, die man dann ja auch kennt, die eher mal ein Auge zudrücken als andere oder sowas. Und das kann man sich auch mal so ein bisschen zum Vorteil machen, ne? Man kann ja die Reviewer, die man kennt, die schreibst du an und nimmst mit denen die Verhandlung über ein Listing auf. Und wir davon gehört haben, wenn einer das angepackt hat, drückt das auch kein anderer mehr an. Und somit kriegst du denn da schon, also weißt du, bei wem du ein bisschen kompliziertere Sachen best mit dem besprichst.
Ja, aber wenn man dann da eine Lösung haben möchte und möchte da gerne mit jemand anders sprechen drüber, weil man vielleicht mit einem Reviewer ein Problem hat, dann wird das ja auch schwierig, wenn die sagen, sie sprechen sich dann untereinander ab. Hast du dann überhaupt eine Schiedsstelle? Wäre es dann nicht am besten sinnvoll, sich gleich ans Headquarter zu wenden? Das war ja im Podcast auch das Thema, dass es da ein Formular gibt, wo man dann direkt hinschreiben kann nach Seattle, um eben das Problem zu lösen, weil wir haben das hier unten auch. Da werden Events freigeschaltet, Weihnachtsmarkt-Events werden freigeschaltet und irgendwelche Events auf anderen Märkten werden nicht freigeschaltet, weil das anscheinend Werbung beinhaltet oder was weiß ich. Und also da fragt man sich auch manchmal, was soll dieser Kram, und dieses Verständnis ist von, ja, ist manchmal sehr schwer.
Wenn sich keine öffentlichen Veranstaltungen anschließen darf oder irgendwie sowas, ne?
Ja, genau. Und wenn die Reviewer dann nicht immer ihre Bausteine da reinkopieren würden, sondern menschlich argumentieren würden und würden sagen, du, aus dem und dem Grund, dann wäre das Verständnis sicherlich auf beiden Seiten auch besser. Und da ich tendiere, naja gut, ich bin auf der anderen Seite, aber ich tendiere schon eher dazu, dass die Reviewer sich da wirklich ein bisschen mehr Mühe geben könnten. Auch wenn sie ganz viel, viel Arbeit haben und ganz viel Stress. Ich weiß auch nicht, ob man da nicht ein bisschen mehr miteinander arbeiten kann und nicht immer so stur seine Macht ausübt. Keine Ahnung.
Obwohl denn Arbeit, glaube ich, auch wieder rückgängig ist, ne? Wenn man jetzt mittlerweile, gab damals eine Zeit, da habe ich einen Cache eingereicht, das dauerte teilweise 2-3 Wochen bis zum Publish. Und mittlerweile liest du irgendwie, wird das hier versteckt 21.10. veröffentlicht 22.10. Also das geht momentan, scheint da nicht viel in der Warteschlange zu sein.
Okay. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass es wieder mehr wird in meiner Notification-Mitteilung. Mhm. Also ich kriege jetzt wieder öfters Caches rein, wo früher ganze Woche gar nichts passiert ist. Gestern, glaube ich, 20 Stück hintereinander weg. Ich weiß gar noch gar nicht, wo die Runde aufgegangen ist. Also mir kommt es wieder so vor, als wenn es wieder mehr ist. Aber wie gesagt, das ist alles subjektiv. Das sind alles Gefühle von uns. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht besser. Wir fachsimpeln hier eigentlich über etwas, was wir nicht wissen.
Ist auch schön.
Aber dafür sind wir ja bekannt.
Ja. Weißt du,
ja, Reviewer, das ist so ein Thema.
50 Stück habe ich heute mal so durchgezählt, haben wir für Deutschland, ne? Irgendwie. Das ist doch schon eine ganze Menge. Und das sind auch viele, die übergreifende Teams. Wir haben in Schleswig-Holstein so irgendwie 5, 6, die dann auch zeitgleich Hamburg und Niedersachsen mitmachen oder irgendwie sowas. Mhm. Also das ist auch nicht nur pro Bundesland immer die gleichen, sondern Einzelne sind auch schon für mehrere Bundesländer zuständig irgendwie. Mhm. Okay. Dafür sind es halt immer so Gruppen. Und das kann man auf dieser gcreviewer.de-Seite, kann man das ganz gut sehen.
Mhm. Genau, ja. Naja, gut. Also vielleicht einfach mal ein bisschen gegenseitiges Verständnis und mal öfters nur abwinken und sagen, es ist alles nur ein Spiel. Und naja, von beiden Seiten vielleicht, wer weiß.
Kennst du diese Events, wo Reviewer immer so kommen so und sich da einfach mal so dem Volk stellen und mit denen mal schnacken irgendwie so? Gibt es auch nicht wirklich oft. Ne?
Gibt es spezielle Events dafür? Nee, ich weiß nur, dass sie dann auf Events auch auftauchen und mit zwei Namen locken. Also einmal mit ihrem Klarnamen und einmal mit ihrem Reviewernamen.
Also das habe ich hier oben noch nicht gehabt, dass hier wirklich mal Reviewer auf dem Event waren. Ich weiß, dass hier irgendwie mal, ich glaube, das war sogar in Kiel vor dem Mega, da hatten die mir irgendwie so ein kleines Event gemacht, wo die Reviewer gesagt haben, ja, wir kommen. Da waren irgendwie 2, 3 Reviewer, die man denn da Fragen stellen konnte oder sowas irgendwie, aber.
Ja, das haben wir hier unten. Also unser Reviewer, also einer von denen, die wir hier unten haben, der geht auf Geocaching-Events. Aber was nützt mir das, wenn er mir da auf dem Geocaching-Event feuchtfröhlich die Hand drückt und mir ins Gesicht lächelt und beim nächsten Mal macht er mir wieder mit irgendwelchen Standard-Antworten Strich durch die Rechnung und schaltet mir den Cache nicht frei oder so. Das bringt mir ja auch nichts, weißt du? Die Kommunikation wäre dann da und man könnte sich einvernehmlich nach Lösungen suchen und dann ist das aber auf der anderen Seite, jetzt bin ich wieder Reviewer. Gerade eben war ich noch der nette Cacher. Also ich weiß es nicht.
Ich weiß ja nicht, inwiefern die denn wieder überwacht werden, der Verkehr in diesen Chatgruppen und was die so schreiben und.
Also meinst du, die müssen sich gegenseitig kontrollieren?
Ja, ich weiß nicht, ob da irgendein anderer reinguckt in deren Arbeiten. Weißt du, dass die aus dem Headquarter in den Schriftverkehr von denen mit reingucken können oder so, irgendwie sowas. Und
dass sie einen auf den Deckel kriegen, wenn sie irgendwas durchfinden oder was? Die halt erwarten,
dass es für Standardfragen und so weiter Standard-Textbausteine gibt.
Okay, und dass sie die verwenden, sondern nichts anderes, um einfach Probleme zu vermeiden.
Eine klare Linie reinzubringen, roten Faden halt. Weil wenn du jedes Mal mit eigenen Worten irgendwas argumentierst, das kannst du ja selber mal schnell in irgendwelche Widersprüche verwickeln. Und wenn du immer nur klipp und klar mit denselben Textbausteinen auf ähnliche Fragen antwortest,
dann kann das nicht passieren. Ja, aber aus zwischenmenschlicher Sicht, dann brauchen sie sich nicht wundern, aber wobei das ja Seattle sowieso nicht interessiert, aber sie brauchen sich dann nicht wundern, dass immer noch diese Querelen zwischen Geocacher und Reviewer gibt.
Das ist so. Das ist beim Fußball sind sie Schiedsrichter, in der Schule sind sie Lehrer, beim Geocaching sind sie Reviewer, einer ist immer der.
Ja, ne? Ja.
Ja, der die Regeln festlegt, ist so blöde. Das ist so.
Ja, ja. Ja, man kann es ja immer selber noch entscheiden, ob man dann sagt, ja, okay, dann, keine Ahnung, schalte ich halt kein Geocache frei oder dann verlege ich halt keine Geocache mehr oder sonst irgendwas.
Was ich auch nicht gut finde, wenn Leute die Reviewer teilweise so hintergehen so ein bisschen, ne? Also ich habe hier schon welche gehabt, die legen dann so einen, zum Beispiel als einen T15er Cache raus, warten dann die ersten 10 Logs ab und hängen das Ding dann in den Baum und machen T5 draus. So, weißt du, so, dass man, also sowas, und da, wenn die dann erwischt werden, da werden die Reviewer dann auch richtig so ein bisschen böse, aber ich finde auch zurecht. Und das geht wohl sogar so weit, dass sie die, dass sie die Accounts sperren von den Cachern, ne? Und ich finde, das ist aber auch, das ist bewusstes Verarschen, ist das. Und da, die können die auch schon mal auf den Deckel für bekommen.
Ja, das ist richtig, ja. Das müssen sie sich ja dann auch nicht gefallen lassen, das ist ja wirklich Verarschung.
Und dass die so schlau sind mittlerweile und nochmal ins Listing irgendwann wieder reingucken, das kann man sich ja auch denken, ne?
Ja. Ja. Naja, vielleicht einfach nur ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis. Reviewer sind ja auch nur Geocacher normalerweise und umgekehrt auch für die Arbeit, die sie da für uns machen und das unentgeltlich, wie du vorhin gesagt hast, und dann vielleicht ein bisschen mehr Verständnis gegenseitig haben. Ja. Jo, ich würde sagen, wir schwenken mal über zu den Cache-Tipps.
Ja.
Damit wir mal gegen Ende kommen. Was hast du denn da mitgebracht?
Oh, ich habe mal was relativ Einfaches mitgebracht aus dem Harzurlaub. Und zwar den Naturmythenpfad in Braunlage mit dem GC5377K. Das ist so ein Naturmythenpfad, der auf so einer 4 Kilometer Rundweg aufgebaut ist. Der hat so 10 Mitmachstationen, wo verschiedene Mythen sind. Das ist einmal der Mythos Wolf, Mythos Wasser, Mythos Baum. Und so weiter, verschiedene Sachen, wo man halt was mitmachen kann und so weiter und sich was angucken kann. Dann sind da so Holzbücher, richtig aus Holz, wo man dann so Seiten umblättern kann, sich so ein bisschen was dazu durchlesen kann und so weiter. Es steht auf der Seite, steht, dass man ungefähr 3 Stunden Zeit in Anspruch nehmen muss. Ich glaube, ganz lange haben wir nicht gebraucht, aber wir haben auch ehrlicherweise nicht jede Station wirklich groß mitgemacht und wir haben auch nicht jedes Buch gelesen, was da auslag, diese Holzbücher. Aber so von der Sache her fand ich das eine tolle Sache. So gerade so für Kinder. So ein Weg, wo du so, wie gesagt, Mitwachstation hast und ein bisschen was erfährst über den Mythos und so weiter von verschiedenen Sachen. War richtig nett gemacht. Ja, und den wollte ich einfach mal so empfehlen. Das war mal, ja, war mal was anderes irgendwie.
Hast du gesagt, wie lange ihr dafür gebraucht habt, wie lange ihr unterwegs wart?
Oh, ich denke mal, dass wir so 2,5 Stunden so ungefähr unterwegs waren. Denke ich mal so.
Und was findet man am Schluss für eine Dose?
Eine Regulardose. Also ein
okay.
Keine Riesenbox, aber auch kein Paddling, also eine vernünftige Dose. Und ja, wie gesagt, diese Station, das ist halt so ein bisschen, man tüdelt halt nicht, man liest nicht nur irgendwas ab, sondern man hat da so ein bisschen was zu gucken, anzumachen, kann mal was hören, irgendwie mit so einem großen Trichter, der dann da hängt, wo du dann das Wasser durchhören kannst und all so ein Kram. Und es war ganz nett gemacht. Letztendlich nachher ein größerer Abzählmulti, ne? Also zähl hier die Stühle über den Mythos, zähl hier dies, zähl da das, also das schon, aber so von der Sache her, das zusammen, dieser Naturmythenpfad, der natürlich da schon nicht der Geocache aufgebaut hat, sondern der da schon stand und das verbunden mit diesem Geocache-Multi, den man nebenbei da auch noch so mitmacht, fand ich, war das eine nette Geschichte. Kann man ruhig mal weiterempfehlen.
Schön.
Ja, das war schon.
Kommt das auf unsere Liste.
Ein kleiner Tipp. Und mal was in der Mitte von Deutschland, ne? Nicht Nord, nicht Süd, sondern ein bisschen mittig.
Genau. Was für diverse Urlaubsreisen oder eben von Geocachern, die dort in der Nähe wohnen. Jo, ich habe auch einen mitgebracht, und zwar einen Tradi, der heißt Milchtankstelle. Der Owner ist bei uns hier unten sehr bekannt für Qualitätscaches. Der heißt Kapuzencacher. Und sein Cache liegt zwischen Heimatingen und Kirchdorf im Unterallgäu. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass der Cache nur 52% Favoritenpunkte hat. Das habe ich nicht ganz verstehen können. Er ist eingereicht worden mit D1,5 und Terra 2. Und es ist eine Regulärdose. Die GC-Nummer ist GC68A85. Ja, was kann ich von dieser Milchtankstelle erzählen, ohne zu spoilern? Ich war ein bisschen irritiert. Im Listing steht, das sei ein Lost Place. Irritiert? Ja, nein. Also, wenn man losgeht und denkt sich, man will einen Lost Place suchen, dann findet man da nämlich nichts in der Richtung. Und dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht. Den Gag dahinter habe ich dann im Nachhinein natürlich schon verstanden, aber ich finde es ein bisschen gewagt, das so zu nennen, weil wenn dieser Cache auf einen trifft, wie dich zum Beispiel, der wirklich auf Lost Place Jagd geht, der lacht dann vielleicht vor Ort auch, aber bist dann wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht, weil du eben was anderes erwartet hast. Eine sehr schön gemachte Bastelarbeit mit einer kleinen Überraschung. Sehr lustig. Hat mich dann auch dazu veranlasst, ein kleines Video zu drehen, das ich natürlich nirgendwo einstelle, nicht auf YouTube oder so.
Ich kriege das schon gerade große Augen. Ja, ich denke, von sagt sie noch. Ne? Und jetzt macht sie es selber.
Nee. Also das tue ich natürlich dann nirgendwo einstellen. Das wäre auch fies gegenüber dem Owner, denke ich mal. Aber mir hat es trotzdem so gut gefallen und das liegt jetzt bei mir auf dem Smartphone und ab und zu schaue ich das an und kann mir dann ein Grinsen nicht verkneifen und freue mich dann einfach über so einen Cache. Wie gesagt, Milchtankstelle in der Nähe zwischen Heimatdingen und Kirchdorf, GC68A85. Gerne machen, ist toll.
Ist ja, aber die Cache-Tipps auch durch.
Genau. Ja, und dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen werden. Wie gesagt, wir sind unterwegs und vielleicht werden wir ja doch die eine oder andere Dose finden, die es dann auch in den Cache-Tipp hinein schafft.
Ich habe für nächsten Monat eigentlich keine Reise irgendwo hin geplant. Mal gucken, ob ich in der Homezone mal wieder
los muss. Du warst ja jetzt erst unterwegs.
Ja, meine große Reisezeit ist jetzt beendet. Die geht ja immer so von März bis November, wo wir mit dem Wohnwagen viel unterwegs sind. Und jetzt ist Sven dann so ein bisschen Homezone und ja, das ist eigentlich eher unattraktiv. Finde ich so. Also momentan erwische ich mich eigentlich casually nur noch, wenn wir unterwegs sind irgendwie. Ich meine, du sagst ja, wir sind eh immer unterwegs, insofern cache ich immer, aber aber es ist echt so, in der Homezone jetzt so irgendwie losfahren. Momentan nicht viel Lust irgendwie.
Dann solltest du vielleicht wieder mal einen legen und dann weißt du ja jetzt, mit was die Reviewer zu kämpfen haben und dann liest du dir vorher noch die Guidelines durch, bevor du das Häkchen setzt.
Ja. Ich könnte ja nochmal ein Einkaufszentrum Rendsburg legen, mal gucken, ob ich einen anderen Reviewer kriege, der das durchgeht.
Probier's doch einfach ein paar Mal noch, irgendwann klappt's schon. Nee. Dann nennst du es halt Idal. Anstatt Aldi, nee, wie, andersrum, nicht Aldi, sondern umgekehrt.
Lieder.
Ja, genau. Naja, gut, wir haben gut lachen, aber wie gesagt, wir wollten das Thema einfach mal auf den Tisch bringen und ein bisschen darüber sprechen und vielleicht seid ihr ja da draußen jetzt angeregt worden, darüber nachzudenken und uns viele, viele, viele Kommentare zukommen zu lassen. Und wenn ihr schon gerade dabei seid, dann schickt uns doch einfach auch mal Vorschläge, worüber wir reden sollen. Genau, weil uns geht es jetzt wirklich langsam aus und wir haben uns schon Gedanken gemacht, was wir dann machen danach.
Ja. Ich meine, so wie ich das sehe, wir beiden kriegen das so einfach so vollgequatscht, die Zeit, aber ist ja auch nicht immer im Sinne des Erfinders, ne?
Nee, aber jetzt
ein paar Informationen sollen ja doch schon fließen.
Ja, genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Monat und dir auch, Marco,
ja,
und
bis auch
zum nächsten Mal.
Ja, und diesmal sage ich nicht Servus, ne? Ich beiße mir die ganze Zeit schon wieder zusammen. Das passiert mir nur einmal, liebe Dotti.
Aber ich sag's. Servus. Tschüss.